wurde vielleicht noch gesagt, ja, das ist ja eine schlechtere Rasse, oder das ist ein schlechtes Blut, was wir haben, oder irgendwie so etwas. Das waren die Argumente, die man dann in der Zeit des Nationalsozialismus gehört hat. Und da wäre dann natürlich, merken wir wieder, man beruft sich wieder auf ein Faktum, nämlich Blut. Das wäre natürlich die Frage, ist das Blut wirklich schlechter? Und wenn jemand Blut spendet und er ist Jude oder er ist Christ, merken wir natürlich, das ist nicht im Prinzip ein Unterschied, sondern das ist eine Ideologie, die dahinter steht. Und hier merken wir, ist es diese bestimmte ideologische Vorstellung, die selbst nicht hinterfragbar ist, die dann als Grundlage gilt für Verhaltensweisen. Ja, dieses sich auf bestimmte Fakten zu berufen, kann auch in Konfliktsituationen besonders häufig genannt werden. Nehmen wir einmal an, es geht jetzt dabei bei einem Flugzeugabsturz darum, jemanden zu retten. Und dann sagt man, ja, warum hast du denn zuerst den gerettet? Meinetwegen die kleinen Kinder oder so. Oder den Kinder. Dann sage ich ihm, ja, das waren doch Kinder gewesen. Oder warum hast du den nicht gerettet? Ja, das war doch nur ein alter Mann gewesen. Das ist doch egal, sozusagen, wenn der stirbt. Ne? Das ist ja auch manches Mal so, durch Katastrophen. Dann gesagt, ja, also, wer wird zuerst über Bord geworfen, wenn ich mehr zu essen lebt genug? Ne? Und dann sagt man, ja, der ist ja nur das was. Der ist ja nur ein Behinderter. Ja, den kann man loswerden. Das ist nicht so wichtig. Dabei. So wird dann dabei argumentiert. Oder wenn jemand auf irgendeine Lebenslüge hingewiesen wird, warum hast du dir immer was vorgemacht bei dem und dem? Warum hast du dir immer eingebildet, das würde alles gut klappen? Und dann sagt man ja, anders könnte ich ja nicht leben. Anders geht das ja nicht. Ich musste das tun. Oder ich bin einfach so. Sagen wir manche Leute auch. Nicht? Also, warum regst du dich immer so auf? Also, ich bin einfach cholerisch. Das ist so. Auf ein Faktum. Und dieses Faktum wird dann moralisch interpretiert, weil ich so bin, deshalb muss ich auch so handeln. Ja, oder so etwas auch. Ja. Das heißt, ich versuche irgendein Faktum zu nehmen, das will ich gerne erreichen, oder so stelle ich mir das vor, und deshalb muss ich so handeln. Sie merken natürlich, das ist eigentlich keine Rechtfertigung, als Christen schon gar nicht. Also dass ich mein Ding sage, ja, warum schimpfst du immer mit dem anderen? Ja, weil ich so ungeduldig bin. Das ist ja keine Begründung. Wenn die Bibel sagt, das ist falsch, egal ob du ungeduldig bist von Persönlichkeit aus oder nicht, dann ist das trotzdem falsch. Kann ja auch nicht einer sagen, also hier, du sollst dem anderen vergeben, nicht nachtragen, ja, ich bin einfach cholerisch, deshalb ich hau dem immer einen runter, nicht? Und das gilt für die anderen, für die Sanftmütigen, für die gilt das. Also halt die eine Wange hin, aber ich bin nicht so, ich kann das nicht. Also, recht, zack, einen Kinnhaken gleich geben, dass der andere rosa fliegt. Da merkt man, das ist auch dieselbe Argumentationsstufe. Ich bin so und deshalb muss ich so handeln. Das ist genau dasselbe, wie der andere ist so. Jung, alt, Mann, Frau, deshalb muss ich so handeln. Hier, ich bin so, also muss ich so handeln. Und da merken wir, das, was dahinter steht, ist natürlich nicht verpflichtend. Nicht überzeugend für andere. Letztendlich auch keine Begründung für uns selbst und unser Handeln. Denn man kann eigentlich aus einem Faktum keine Norm ableiten. Also weil irgendetwas so ist, kann ich nicht automatisch sagen, deshalb muss man so und so handeln. Natürlich sind Fakten, die beeinflussen unser Handeln, aber man kann nie sagen, dass das die Grundlage dafür ist. Und jetzt komme ich noch zum anderen Beispiel. Deshalb habe ich das, was du vorhin gerade gesagt hast, noch ein bisschen zurückgestellt. Weil da steckt nämlich noch ein bisschen andere Argumentation auch noch dahinter. Und zwar die Bezugnahme auf ein Gefühl kann mit dahinter stecken. Muss jetzt bei dir nicht, ist ja zum Teil auch, weil du sagst, ich will, dass die anderen auch so behandelt werden. Aber es gibt viele Menschen, die ihr Verhalten auf ein Gefühl berufen. Meinetwegen, sie sagen einfach, ich konnte einfach nicht anders, ich musste dem helfen. Ich habe das gesehen, da ging es jemandem schlecht und ich konnte einfach nicht, ich musste dem helfen. Egal, ob der jung oder alt ist, einfach. Das Gefühl, mal sagt man das so. Oder, weil ich ganz entsetzlich finde, dass er gestohlen hat. Also zu stehlen ist falsch, weil das ist einfach schlimm. Ich fühle mich dabei ganz schlecht, wenn ich stehle. Deshalb ist Stehlen schlecht. Oder, was man noch sagen könnte, mir war ganz schlecht vor Angst, weil er vielleicht jemanden verletzen konnte. Deshalb habe ich ihm schnell das Messer weggenommen. Oder, ja, weil er so ein schlimmer Kommunist gewesen war, deshalb musste ich so und so handeln. Oder weil ich mich so davor ekelte, deshalb habe ich so und so gehandelt. Oder hast du das gesagt? Also den Bettler, warum bist du einfach an dem vorbeigegangen? Warum hast du zurückgeschossen? Weil ich mich da so geekelt habe vor. Das ist also jetzt nicht mehr Berufung auf ein Faktum, wo man sagen kann, das ist halt ein Bettler, deshalb handelt man so, sondern auf mein Gefühl. Ich habe mich geekelt und deshalb habe ich so und so gehandelt. Und jetzt merkt man, damit soll Verhalten gerechtfertigt werden. Also wie ich verhalte. Auf
einen Rückbezug auf mein Gefühl. Da gibt es sicherlich viele andere Beispiele, die man ebenfalls noch ins Feld führen könnte, zu sagen, das ist die Grundlage, darum halte ich so. Aber wo ist hier das Problem bei dieser Art und Weise, ethisches Handeln zu begründen? Darum geht es uns ja jetzt, nicht? Um Begründungsversuche für ethisches Handeln. Warum ist das ein Problem? Ja, das ist ja sozusagen ein Grundargument, auf das wir immer wieder zu sprechen kommen. Warum ist keine feste Maßstab? Warum nicht? Ist das kein fester Maßstab? Ja. Genau, das ist bei mir subjektiv anders. Es ist auch so, wenn ich eine ethische Forderung aufstelle, dann muss ich ja auch erwarten, dass ich das andere genauso handeln. Das würde also heißen, jetzt müsste ich auffordern, jeder, der einen Bettler sieht, muss sich ekeln, denn dann hat er das richtige Gefühl, um dann richtig zu handeln. Aber kann ich, wie jemand fühlt und empfindet, kann ich das jemandem befehlen? Es empfindet sich jeder gleich dabei. Manche würden zum Beispiel auch sagen, diese Musik ist schlimm, weil, also wenn ich die höre, dann werde ich schon aggressiv oder so etwas. Ja, das ist aber keine schlechte Begründung. Denn jetzt müsste ich sagen, also jeder ist verpflichtet, wenn er diese Musik hört, auch aggressiv zu werden. Das ist aber nicht so. Es gibt manche Jugendliche, die finden das dann, vielleicht diese Musikstil dann ganz cool, ganz toll und super und sind ganz relaxed dabei, also ganz locker. Also das heißt, Bezug noch auf das Gefühl, erstmal ändert sich mein Gefühl natürlich immer wieder. Mein Gefühl wird ja auch geprägt von intellektuellen Vorgaben, Vorstellungen, Erziehung und so weiter. Darüber hinaus kann ich das nicht verallgemeinern, weil ich nicht jemanden anders befehlen kann, bei einer ähnlichen Sache auch gleich zu empfinden und zu fühlen. Und das müsste er, sonst wüsste er nicht, wie er handeln soll. Wenn ich sage, wenn du dich ekelst, dann musst du das und das tun, ja, der ekelt sich jetzt nicht, dann handelt er ganz anders in der Situation. Also hier zur Rücknahme, Gefühle können einen Menschen letztendlich nicht verpflichten zu handeln. Und ich kann jemand anders auch nicht verpflichten, dieses Gefühl in einem gewissen Zusammenhang zu haben. Hier ist es höchstens so, dass solche Gefühle mich psychologisch unterstützen können. Das ist ja ganz klar, wenn ich innerlich ein Mitgefühl habe. Meinetwegen, du siehst jetzt jemanden auf der Straße brechen, dann hast du ein Mitgefühl. Dann sagst du, ja, weil ich das jetzt fühle, deshalb gehe ich hin. Das hilft sicherlich. Aber es ist keine letztendliche Begründung, sondern die letztendliche Begründung für das Christen wäre, Jesus sagt, dass wir denjenigen, die Hilfe bedürftig sind, helfen sollen. Meinetwegen barmherziger Samariter und so. Das wäre die theologische oder die ethische Begründung dafür, dass wir so handeln. Und wenn dann das Gefühl noch dazukommt, dann kann es das unterstützen, dass wir das tun. Aber das ist nicht der Ausgangspunkt. Denn manches Mal kann es auch für Christen so sein, dass unsere Gefühle uns eben Sachen sagen, die gar nicht mit der Bibel übereinstimmen und die ethisch gar nicht in Ordnung sind. Also, manches Mal kannst du vielleicht in der Gemeinde sein, du ärgerst dich über jemanden ganz stark und denkst, mit dem will ich aber nichts mehr zu tun haben, trotzdem ist es falsch. Oder in der Familie schimpfst du mit jemandem, weil dein Gefühl gerade danach ist, weil du dich schlecht oder gut fühlst und eigentlich ist es trotzdem falsch. Weil die Bibel sagt, du sollst da vergeben, Liebe miteinander umgehen oder so. Oder ich erinnere mich an ein Gespräch mit einer Frau, die dann ihm erzählt hat, wie schlimm es mit ihrem Mann ist und dann gesagt hat, ja, was ist denn, jetzt kann ich mich entscheiden lassen. Tja, und dann vom Gefühl her würde ich sagen, ja, also so ein schlimmer Mann, also eigentlich schon. Ne? Aber wenn ich die Bibel reinschaue, trotzdem keine Legitimation. Tja, was dann? Also, dann merken wir, Gefühl, Bezug nochmal auf Gefühl, ist problematisch. Gefühl kann unser Handeln unterstützen, aber es muss immer dem Faktischen untergeordnet sein, also den wirklichen Begründungen, denen, die auch vermittelbar sind im Gespräch an andere. Danach müssen wir uns richten. Gefühle werden ja manchmal auch in Argumentation dann stimuliert, indem wir versuchen, Leute zu loben, besonders damit sie Gefühl, positives Gefühl haben und dann auch so handeln, bestimmte Sachen machen. Also zum Beispiel, ich hatte vor ein paar Wochen mal eine charismatische Gemeinde in der Nähe besucht, die hat neu aufgemacht und da ich ja Konfessionskunde unterrichte, dann schaue ich mich immer so etwas um, was gibt es für neue Gemeinden auch, was machen die da so? Und dann war da während einer Gebetszeit, da wurde gesagt, ja, wenn du mutig bist, dann komme jetzt nach vorne und mach das und das. Das ist dann jetzt hier, da soll dein Handeln also motiviert werden, indem jetzt ein Gefühl geweckt wird, also ich bin mutig, ich will doch mutig sein, ich will das machen, ethisches Verhalten, das sollte man tun, nicht indem man sagt, jetzt musst du nach vorne kommen, sondern wenn du so und so bist, wenn du nett bist, wenn du lieb bist, oder das macht ein lieber Mensch doch so, oder das macht ein böser Mensch doch so, dadurch sollen Gefühle geweckt werden. Du wirst dich gut fühlen, du wirst gelobt dafür, das Gefühl als Motivation für das Handeln. Ja. Dann gibt es eine andere Möglichkeit. Ich will wie gesagt ja nicht sagen, dass Gefühle generell schlecht sind. Gefühle können eine große Rolle spielen, nur sie sind nie die Grundlage und wir sollten sie nicht benutzen, um damit zu argumentieren. Anderes Beispiel ist das die Bezugnahme auf die möglichen Folgen. Also, weil das Kind sonst sich verletzt hätte, mache ich halt nicht so und so. Oder weil sonst meine ganze Zukunft zerstört worden wäre. Oder weil meine Eltern sonst zu sehr enttäuscht worden wären, hätte ich das gemacht. Das wird als Begründung für Ethik angeführt. Diese Form der Ethik nennt man eigentlich Utilitarismus. Utilitarismus bezieht sich auf den Nutzen, den ein Verhalten hat. Also wenn etwas nützlich ist, wenn etwas bringt in der Folge, dann ist das auch gut, das Verhalten. Das ist die Idee des Utilitarismus. Die gab es schon in der griechischen Antike. Vielleicht versuchen wir es erst einmal, ehe wir das etwas näher anschauen, noch zu überlegen, wo ist denn da schon ein gewisses Problem, wenn wir auf den Nutzen schauen. Das, was Nutzen bringt, das ist gut. Wo ist das Problem bei solch einer Argumentationsweise? Das ist eine ganz wichtige Sache. Und der Utilitarist geht meistens davon aus, es nützt mir. Also wenn ich einen Vorteil davon habe, wie? Durch meine Eltern, durch meinen Beruf, durch meine Zukunft, dann ist das ein Verhalten, nach dem sollte ich handeln. Dann haben wir natürlich das Problem, das ist schlecht verallgemeinerbar. Es wäre auch noch ein Problem, wäre es nicht manchmal richtig, ein Verhalten durchzuführen, selbst wenn es mir schadet, weil es gut ist. Also nehmen wir beispielsweise die Widerstandskämpfer im Dritten Reich. Typisches Beispiel, nicht? Was für einen Vorteil haben die davon gehabt? Dass sie versucht haben, Hitler umzubringen, zum Beispiel. Vorteil haben sie gehabt, dass sie hinterher im Konzentrationslager umgebracht worden sind. Das ist kein großer Vorteil, nicht? Und dann nehmen wir das Beispiel Jesu. Jesus ist am Kreuz gestorben. Jetzt wird er utilitaristisch gedacht. Hätte gedacht, was ist für mich der größte Vorteil? Also mit Schmerzen da am Kreuz zu haben und da ausgespottet zu werden, das mache ich nicht. Utilitaristisch. Für mich kein Vorteil dabei. Das heißt, wir merken, das schränkt den Horizont schon sehr ein. Es fragt letztendlich gar nicht danach, gibt es etwas, was wirklich gut ist, sondern die Frage nach dem Nutzen ist eigentlich eine unmoralische Frage. Moral, wir empfinden ja manchmal Sachen, die sind an sich schon gut. Empfinden wir es so, egal ob die Folge für uns positiv oder nicht ist. Wir würden ja manchen Fällen sagen, allein die Wahrheit an sich hat einen Wert. Also ich sage die Wahrheit, egal welche Folgen davon herauskommen. Und nicht nur, weil es mir nützt, in dem Moment die Wahrheit zu bekommen. Und hoffentlich als Christ doch nicht erst mal sagen, ja, damit ich nicht von Gott verurteilt werde. Das ist eine gewisse Stufe, das kann man mit berücksichtigen. Aber eigentlich sollte das ja nicht so sein. Jesus sagt ja auch, aus Liebe sollten wir das Gesetz halten, nicht aus Druck. Aus Liebe, weil wir wissen, dass Gott es gut mit uns meint dabei. Das heißt, wir sehen ja, dieses Verhalten kann eigentlich nicht Anspruch erheben auf richtige Moralität. Also wir könnten ein Beispiel nennen, die Bibelschule Prag, wir brauchen dringend Geld und dann schicken wir unsere Bibelschüler los für Taschendiebstähle hier in Lemgo, ne? Auf die Straße, der eine fängt an missionarisches Gespräch und der andere rempelt in den anderen, zack, ne, hier Geld aus der Tasche. Und dann haben wir gesagt, für das Reich Gottes haben wir, was weiß ich, 100.000 Euro eingesammelt. Ne? Ja, jetzt könnten wir sagen, der Zweck ist doch gut, oder? Nutzen ist gut. Ich hoffe, dass ihr dem zustimmt. Nutzen für die Arbeit der Bibelschule ist gut. Aber die Handlung selbst würden wir trotzdem als Christen und wahrscheinlich meistens auch als Nichtchristen als negativ ansehen. Das geht so nicht. Obwohl das Ergebnis gut ist. Und dann merken wir, das ist ein Problem beim Utilitarismus. Natürlich ist es nicht generell falsch zu sagen, dass eine Handlung auch an ihren Folgen gemessen werden soll. Wir würden ja auch manchmal sagen, ja, wenn das jeder täte, dann. Oder wenn du das tust, dann ist das und das die Folge, im Negativen oder im Positiven. Wenn du gut lernst, dann wirst du auch eine gute Note dabei haben oder so. Also deshalb musst du gut lernen. Das ist dieses Nutzendenken. Also manchmal ist das auch im christlichen Bereich, in der Evangelisation gab es große Diskussionen diesbezüglich. Da sagte man, wenn du diese Management-Regeln beachtest in der Gemeinde, wenn du danach vorgehst, dann werden die Leute in die Gemeinde reinkommen. Wo aber gar nicht die Frage ist, ob diese Management-Regeln denn richtig sind und in Ordnung sind. Einfach die wirken und weil es wirkt, ist es gut. Das ist auch eine Grundargumentation der alternativen Heilmethoden. Wo wenig Leute danach fragen, wie werde ich gesund, ist der Weg gut? Einfach, weil ich gesund werde. Deshalb ist die Sache auch selbst gut. Das ist also so ein Grundmuster, das nennt man Utilitarismus. Also das Nützliche ist auch das Gute. Viele Politiker handeln auch danach. Die sagen, irgendein Mittel, was die Arbeitslosigkeit betrifft, das ist gut. Egal, was für ein Mittel das ist. Wenn dadurch das erreicht wird, dann ist das Mittel gut. Das ist der Utilitarismus. Oder beispielsweise, stellt euch vor, wir werden jetzt hier von Terroristen überfallen. Wir kommen jetzt in die Tür rein und die sagen, wenn wir die Petra ausliefern, dann kommen wir alle mit dem Leben davon. Und dann sagen wir uns ja, ehe dass wir alle in Gefahr sind, besser einer stirbt für alle, als wir alle sind für tot. Nicht? Also schmeißen wir sie draußen vor die Tür und dann, ja, hinweg mit ihr. Ja, das wäre jetzt, aber da wäre die Frage, ist das denn auch ethisch richtig oder nicht? Und da müssen wir sagen, ethisch wäre das ja trotzdem nicht gerechtfertigt. Also das heißt, nur weil es einen Nutzen für uns bringt, ist die Handlung deshalb noch lange nicht richtig. Also ich hoffe, ihr seht, da gibt es ein gewisses Problem, was dahinter steht. Wir müssten erst einmal auch begründen, dass eben die eine Handlung, die wir erreichen, das Ziel, was wir erreichen, so sehr viel wichtiger ist als den Schaden, den wir anrichten. Das wäre also so eine Güterabwägung, die dahinter steht. Das müssten wir beweisen, um dann überhaupt das Versuchen moralisch zu weiterzubringen. So ein bisschen versucht man das heute auch einzubringen, durchaus mit Nutzen, in der Technikethik, in der sogenannten Risikokostenabwägung. Nennt sich das. Das heißt, wir versuchen uns Gedanken darüber zu machen, was passiert, wenn bei einem Atomunfall wirklich ein Atomkraftwerk kaputt geht. Und dann sagen wir, die Kosten sind zu hoch, deshalb besser lassen wir das. Das ist auch so ein ähnliches Ding, so ein Nutzen. Nutzen-Kosten-Abwägung. Eigentlich käme das sozusagen aus der so Kaufmannsdenken. Ne? Also sagen, wo habe ich den meisten Gewinn? Das ist gut. Wo ist ein Risiko? Naja, dann besser nicht. Das ist etwas, was das Denken der Menschen prägt, aber was ja nur ganz bedingt auf Ethik anzuwenden ist. Manche Sachen, selbst wenn es ein großes Risiko ist, man würde anders sagen, als Missionar, oder vor Gott ruft euch als Missionar, dann, was weiß ich, nach Afghanistan zu gehen, da sagt ihr, warte mal nicht zurück, Risiko ist viel zu groß, da war irgendwie gefangen genommen oder umgebracht oder eingekämpft, nee, da gehe ich nicht hin, mache ich nicht. Wäre ja so eine utilitaristische Ethik dann, nicht? Ich weiß, eigentlich wäre es moralisch gut, vielleicht fordert es Gott sogar von mir, aber ich mache das nicht, weil es mir nicht nur nicht nutzt, sondern weil es mir vielleicht sogar Schaden zufügt. Ich hoffe, ihr merkt dabei, der Nutzen, das ist zwar ein Mitgrund, ein Aspekt, den wir berücksichtigen sollen, aber es kann nie, es darf auch nie der alleinige, der ausschlaggebende Aspekt sein für unser Handeln. Ja, ehe wir gleich noch ein bisschen Pause machen, vielleicht noch ein oder zwei Aspekte, wie man so moralische Begründungen durchführt. Das andere ist eine Rückführung, ein Rekurs auf moralische Maßstäbe, auf einen Moralkodex, auf eine festgeschriebene Ordnung von Moral. Das ist das, was auch häufig da ist. So sagt man zum Beispiel, weil man sein Versprechen halten muss, deshalb habe ich es uns so gehandelt. Oder weil Ehrlichkeit eine Tugend ist. Oder weil der Papst gesagt hat, dass das so und so ist, deshalb handle ich so. Wir haben das ja vorhin gesagt, das hängt mit Autorität zusammen, aber nicht nur mit Autorität, sondern manchmal auch mit auf einem geschlossenen Kodex von Moral, von Überzeugungen. Die gelten einfach so. Christentum ist gut, deshalb muss man sich danach richten. Humanismus gilt, deshalb muss man sich danach richten. So etwas. Und tatsächlich für Menschen, die zu einer bestimmten Gruppierung gehören, die sich diesem Kodex verpflichtet haben, für die ist das überzeugend. Genauso wie für uns als Christen. Wenn ich für euch sage, das steht aber so in der Bibel, so müsst ihr euch halten, dann ist klar, das ist für euch verpflichtend, das gilt dann, hoffentlich. Aber das Problem besteht bei dieser Argumentation, wenn wir nur diese Argumentation haben, das ist nicht vermittelbar. Dann haben wir jemanden aus einer anderen Religion, dann sagt er, ja, das ist mir doch ganz egal. Oder als Atheisten, das ist mir doch auch egal. oder jemand von einer anderen Partei, der sagt, ja, was ihr in der SPD habt oder ihr in der CDU habt, das ist eure Sache, aber ich bin davon gar nicht überzeugt. Also ist immer nur die Mitglieder der eigenen Gruppe und häufig auch nur auf die Bedürfnisse der eigenen Gruppe zugeschnitten. Manchmal, das ist noch stärker, dieses Bezugnahme auf Autorität, was ich gesagt habe, jetzt unter einem etwas anderen Aspekt, man bezieht sich nicht nur auf Autorität, sondern auf jemanden, dem man moralische Kompetenz unterstellt. Also das ist ja auch etwas ganz Verbreitetes heute. Wir haben heute überall für Spezialisten und deshalb auch Spezialisten für ethische Fragestellungen. Das merkt ihr bei der Bioethik, was macht man? Man ruft eine Kommission ein von eine Kommission für Bioethik, glaube ich, so hieß die auch, Beratung für den Bundestag oder und die sollten, da waren auch Professoren mit drin für Ethik, Professoren für Medizin, das sind Spezialisten, die entscheiden darüber. Das ist eine Tendenz heutzutage, es entscheidet nicht mehr eine grundsätzliche Überzeugung, sondern Spezialisten, die entscheiden. Die haben eine besondere Kompetenz und so auch für die Moral. Beispielsweise, weil meine Eltern das so sagen, weil der Lehrer das so sagt, weil der Papst das so sagt, weil der Pfarrer das so sagt, weil der Chef das so sagt, weil der Freund das so sagt oder weil das oberste Gericht unseres Landes das gesagt hat. Das ist also jetzt nicht nur das Berufen auf Autorität, sondern wir müssen dann jetzt noch einen Unterpunkt dabei, Berufen auf Menschen, die ich als kompetent ansehe, als Autorität in diesem Bereich. Also nicht, weil ich sage, weil der Harrison Ford gegen den Krieg war, deshalb bin ich auch gegen den Krieg. Das wäre Berufung nur auf irgendwelche Autoritäten. Aber der hat ja keine Kompetenz dafür. Das ist kein Politiker, der kennt sich auch militärisch nicht aus. Aber wenn ich sage, weil der General Schwarzkopf, der hat gesagt, dass das so und so ist, dann sage ich, das ist Berufen auf jemanden, der als kompetent angesehen wird. Das ist natürlich eine Begründung, die ich beziehen kann und die wird ja heute allgemein in vielen Bereichen gebraucht. Also wenn du an der Universität bist und dann sagst du, ja, aber das hat ja Professor XY gesagt. Natürlich, dann sagt man, der ist kompetent, der kennt sich aus, das gilt ja. Also diese Argumentation ist auch nicht grundsätzlich falsch, weil ich sage, jemand kennt sich besonders gut aus, deshalb gilt das dabei. Aber was ist das Problem dabei, bei dieser Argumentationsweise? Genau, nicht jeder kennt sie an. Und ich müsste auch im Einzelfall erst einmal nachweisen, dass diese Person, wenn es für andere verpflichtend sein soll, wirklich über diese Kompetenz verfügt. Denn das, was ihr wahrscheinlich wisst, nur weil jemand Professor ist, heißt das noch lange nicht, dass das alles stimmt, was er sagt. Genauso hat man ja argumentiert bei den Rassegesetzen im Nationalsozialismus. Da waren auch Professor für Rassenkunde an der Universität. Die haben gesagt, das ist so, die Juden sind so. Deshalb muss man mit ihnen so und so handeln. Das hat Autorität gesagt. Die damals jemand eine große Kompetenz zugesprochen hat. Denn die haben das ja studiert. Sie haben ja da Doktorarbeiten darüber geschrieben. Habilitation darüber geschrieben. Über solche Fragen. Also da merken wir, das ist ein gewisses Problem. Und darüber hinaus, wenn jemand anders das erkannt hat, enthebt es uns ja nicht von der Verantwortung, für uns selbst herauszufinden, was moralisch richtig und was nicht. Also wenn ich sage, ja, die Mutter Teresa, die hat ja erkannt, dass das richtig ist, das ist gut. Aber eigentlich das, was Gott von uns fordert und was auch in einer normalen Gesellschaft gefordert wird, ich muss einsehen, ich muss begründen können, warum ich dieses Verhalten habe und nicht. Nicht nur, weil es jemand anders tut, das kann mir eine Hilfe sein, aber auf Dauer nicht weiterhelfen. Und jetzt kommen wir noch zu einem letzten von unserer Pause, das ist nämlich die Bezugnahme auf das Gewissen. Also ich handle so, weil mein Gewissen mir das befiehlt. Ich handle so, weil ich das mit meinem Gewissen nicht vereinbaren konnte. Ja, das wird ja häufig genannt. Aber wo haben wir das Problem mit der Rückbezug auf das Gewissen? Ja. Genau. Ja. Gewissen ist ja nicht etwas, was von vornherein immer gleichgeschaltet ist, sondern Gewissen wird geprägt durch was zum Beispiel? Die Erziehung, ganz genau. Wenn meine Eltern sehr viel Wert darauf gelegt haben, dass es wichtig ist, ehrlich zu sein, dann habe ich ein schlechtes Gewissen, wenn ich jetzt unehrlich bin. Eltern, wo das gar nicht drauf ankommt, spielt gar keine Rolle, dann macht mir das auch nichts aus. Das Gewissen sagt nicht von vornherein immer dasselbe, sondern es wird mitgeprägt durch die Kultur, die Gesellschaft, durch die Erziehung, durch die Bildung und so weiter, in der ich groß geworden bin. Und manches Mal kann der Bezug auf das Gewissen eigentlich nur eine Entschuldigung sein für eigene egoistische Motive oder für, ich weiß das halt nicht so genau, warum ich das so tue. Das ist viel einfacher zu sagen, oder auch für Gefühl. Manchmal sage ich einfach, ich fühle das so, weil das ja vielleicht anhört, dann sage ich, mein Gewissen sagt mir das. Also mein Gefühl ist gleichzeitig mein Gewissen. Und das kann natürlich ziemlich daneben gehen. Denn wir merken ja auch, dass das Gewissen der Menschen recht unterschiedliche Sachen berufen kann. Also der eine sagt, mein Gewissen sagt mir, ich soll Wehrdienst leisten. Und der andere sagt, mein Gewissen sagt mir, ich soll keinen Wehrdienst leisten. Und da merken wir, Bezug auf das Gewissen ist sehr subjektiv, ist gar nicht mehr diskutabel. Man hat auch nichts, an dem man das messen kann. Ich habe auch nichts, wo ich den anderen verpflichten könnte, weil sein Gewissen ihm das ja zeigt oder sagt. Oder er das zumindest so vorgeht, dass sein Gewissen ihm das sagt. Und da merken wir, hier fehlen dann letztendlich die Begründungen für das Handeln, was ich von anderen erwarte. Gut, dann wollen wir hier mal einen kleinen Einschnitt machen, eine kleine Pause machen und wollen dann nach der Pause noch ein kleines bisschen dort weitermachen, bei den Methoden, ethische Sachen zu begründen. Und dann kommen wir zu unserem Thema heute Morgen. Abschließend noch mit ein paar Formen ethischen Begründens beschäftigen. Wir haben hier jetzt einige besprochen, die generell möglich sind, wo man vorgehen kann, aber die auch gewisse Schwachpunkte haben. Jetzt wollen wir noch andere Formen des Begründens herannehmen, die nicht so sehr im Alltag beheimatet sind, also wo Menschen in dem täglichen Gespräch sich darauf beziehen, sondern jetzt mehr auf Formen des ethischen Begründens, wie sie in der Wissenschaft, also das heißt in der Philosophie oder in der Theologie benutzt werden. Das heißt jetzt Theologie nicht im christlichen Sinn, sondern Theologie ganz im allgemeinen universitären Sinn. Da gibt es zum einen die sogenannte logische Methode. Also es geht darum, durch die Logik der Aussagen oder durch Diagramme, die man entwirft, festzustellen, welches Verhalten welche Folge nach sich zieht oder welches Verhalten unter bestimmten Voraussetzungen durchgeführt werden muss. Dazu gehören dann beispielsweise, ich analysiere erstmal die Zeit, in der jemand etwas tut. Ich analysiere die Intention, das heißt die Absicht. Oder ich analysiere auch dabei das, welche Veränderungen werden in der Welt dadurch hervorgerufen, welche Folgen kommen dabei. Das analysiere ich alles und dann mache ich ein Schaubild daraus. Also ich meine, ich sage am Anfang, da gibt es jetzt viele verschiedene Möglichkeiten. Meinetwegen die Zeit, da gibt es hier diese Möglichkeit und diese Möglichkeit und diese Möglichkeit. Das gleiche gibt es jetzt auch bei den, also bei den Zielen, die ich dabei habe, gibt es ebenfalls jetzt drei verschiedene meinetwegen. Und dann versuche ich zu entscheiden, wenn ich jetzt dieses treffe und dieses hier treffe, dann führt das zu hier vielleicht wieder zu drei verschiedenen Möglichkeiten und das hier wieder zu drei verschiedenen Möglichkeiten. Und hier muss ich wieder auswählen. Und so versucht man, ein Entscheidungsprotokoll, ein Entscheidungsdiagramm aufzuschreiben, indem man hinterher jetzt nicht genau vorgibt, so musst du handeln, sondern indem man versucht, den Vorgang der Entscheidungsfindung möglichst logisch zu analysieren und verständlich zu machen. Es geht also hierbei nicht so sehr darum, Vorgaben zu geben, ethische Maßstäbe aufzurichten, das musst du tun, sondern verständlich zu machen, wie es dazu kommt, dass man, wenn man den Verstand gebraucht, letztendlich zu einer Handlung kommt. Also man analysiert viele Dinge erst einmal, die mit der Handlung zu tun haben, dann muss man sich auch festlegen. Also das, was ja viele Leute haben wollen, die wollen viele Auswahl haben, aber sind nicht bereit, sich festzulegen. Das ist bei ethischen Entscheidungen so, ich möchte mir möglichst viel offen halten, aber das geht nicht. Also diese Idee, möglichst viel machen zu können, möglichst viel Auswahl zu haben, die kann ich immer nur, solange ich mich nicht festlege. Aber solange ich mich nicht festlege, passiert auch nichts. Dasselbe ist beispielsweise bei der Berufswahl. Wenn ich jetzt mit meiner Ausbildung fertig bin, dann kann ich sagen, es gibt so viele verschiedene Berufe, die ich auswählen kann. Aber sobald ich mich einmal entschieden habe, dann gibt es nicht mehr diese vielen verschiedenen Berufe für mich, dann gibt es diesen einen. Oder ich kann natürlich wieder zurückgehen, dann habe ich wieder die viele Auswahl, aber sobald ich mich einmal entschieden habe, dann liegt das fest, was ich habe. Und das ist genauso natürlich, dieses, wenn ich mich einmal festgelegt habe, liegt dann auch schon, schränkt meine weitere Auswahl weiter ein. Und das ist bei der Ethik genauso. Also das heißt, sobald ich mich in einem Punkt festgelegt habe und ich muss das, um überhaupt zu einer Handlung zu kommen, dann schränken sich meine weiteren Entscheidungsmöglichkeiten weiter ein. Und dann gibt es jetzt eine ganze Theorie darüber, die insbesondere von dem Wittgenstein, wie ich ihn schon genannt habe, mal als deutscher Philosoph Ludwig Wittgenstein entwickelt worden ist. Welche Logik darf denn dabei nun vorgehen? Also das heißt, welche Entscheidungen passen miteinander überein? Von meiner Zielrichtung, von meiner grundsätzlichen Überzeugung, von der Zeit, in der ich arbeite, welche passen überein und welche schließen sich von vornherein aus? Also ich versuche, die verschiedenen Grundlagen meiner Entscheidungen zu analysieren, dann mich da festzulegen und dann zu analysieren, passen diese Festlegungen miteinander überein oder muss ich sie korrigieren? Das nennt man logische Analyse bei der Ethik. Eine andere, relativ weit verbreitete, und von der werden viele von euch gehört haben, ist die sogenannte diskursive Methode. Dabei geht es darum, dass man sagt, ethische Normen sind nicht ein für alle Mal festgeschrieben, sondern die werden in einem Diskurs bestimmt. Es gibt erst einmal einen Konflikt zwischen verschiedenen Mitgliedern einer Gemeinschaft. Die müssen aber gemeinsame Regeln finden, die für alle gelten, wie sie halt handeln sollen. Und um die festzulegen, muss es einen Diskurs geben. Diese Idee ist schon relativ alt, wurde aber in Deutschland insbesondere in der sogenannten Frankfurter Schule oder der neuen Linken, wie man es damals nannte, heute ist die alte Linke, könnten wir sagen, wurde das sehr stark verbreitet. Dazu gehören Leute eben wie Habermas oder Adorno oder Marcuse, die haben sich stark dafür eingesetzt, Ethik muss diskursiv sein. Diskursiv, da steckt auch der Begriff Diskussion drin. Das ist ganz ähnlich, vom Anfang zumindest, und das meint auch was Ähnliches. Diskurs heißt das Durchgehen. Alle müssen daran beteiligt sein. Es muss eine große Diskussion darüber geben, wer welche Maßstäbe vertreten werden soll. Und das heißt natürlich, dass auch ethische Maßstäbe nicht ein für alle Mal festgeschrieben sind, sondern die entwickeln sich weiter. Also die stehen nicht einmal fest, sondern die entwickeln sich weiter, weil ja auch das Gespräch sich weiterentwickelt. Und in diesem Gespräch sagt man, da gibt es bestimmte Regeln, da sollen möglichst alle, die an der Frage beteiligt sind oder die in der Gemeinschaft leben, alle sollen dabei zu Wort kommen. Das ist natürlich eigentlich gar nicht möglich. Stellt euch vor, in der Bundesrepublik Deutschland sollte irgendein Gesetz verabschiedet werden und dann sollten jetzt alle 80 Millionen Menschen in Deutschland befragt werden dazu und mitdiskutieren. Erstmal ist es kein Stadion, was so groß ist, wo alle reinkommen könnten. Das geht ja nicht. Also sagt man, in solch einer großen Gruppe, dann muss es stellvertretende Diskussionen geben. Einige, die dahin abgeordnet werden und die für mich diskutieren, die meine Meinung vertreten, sodass jede Meinung dabei berücksichtigt wird. Das ist zum Beispiel bei den Grünen so, genau. Die versuchen das sehr stark zu berücksichtigen. Sie nennen das dann ja auch eine Basisdemokratie, in der eben alles, was entschieden wird in der Partei, darf nicht von oben deshalb beschweren sich auch, wenn der Joschka Fischer mal weiter selbstständig entscheidet, gleich gibt es Beschwerden, dann sagt man, jetzt müssen wir einen Sonderparteitag einberufen, dann muss groß diskutiert werden. Jeder muss seine Meinung mitsagen, jeder muss berücksichtigt werden. Natürlich waren dann gleich Einsprüche. Die haben gesagt, ja, in einer großen Diskussion, dann setzen sich doch immer nur einige durch. Der eine redet immer nur und der andere, die anderen schweigen. Dann hat Habermas eben die Regeln festgelegt, nach denen eine ideale Diskussionssituation geschaffen werden kann. Und diese ideale Sprechsituation oder ideale Diskussionssituation, die beinhaltet erst einmal, jeder muss dieselbe Möglichkeit haben, seine Meinung zu äußern. Das kann dann festgelegt werden, zeitmäßig. Aber es muss auch festgelegt werden in sprachlicher Ausbildung oder in intellektueller Ausbildung. Also möglichst alle brauchen eine gute Ausbildung, damit sie auch ihre Meinung richtig vorbringen können. Also dieselbe Zeit, dieselbe Ausbildung, dieselbe Möglichkeit, die eigenen Ideen vorzubringen. Das ist für ihn dabei wichtig. Was auch dazu kommt, ist, jeder muss selbst sich jeder Möglichkeit der Überredung oder der Halbwahrheit entziehen. Also jeder muss sich vorher verpflichten, den anderen nicht anzugreifen, den anderen nicht in Frage zu stellen und keine Methoden zu benutzen, um den anderen rhetorisch zu manipulieren. Das kann man ja tun, indem ich ihn schmeichle oder sage, dass manche, die ganz dumm sind, die sagen ja so und so. Und dann weiß ich genau, später kommt ein Redner, der sagt das und dann weiß man schon, aha, der muss ja so dumm sein. Nicht? Und es gibt ja auch manche Redner, die tun das so. Und ich bin unterschwellig dabei, ja jeder vernünftige Mensch weiß ja, dass das so und so ist. Und wenn hinterher einer kommt und der sagt genau das, Gegenteil, dann weiß man also, der muss unvernünftig sein. Das sind rhetorische Mittel, die benutzt werden, die eigentlich nicht logisch sind, die eigentlich nicht eine Begründung sind, aber man den anderen versucht ein bisschen auszunocken dabei, nicht? Also ein bisschen den eine reinzuwürgen. Und da wird aber gesagt, bei der idealen Sprechsituation, da darf das nicht der Fall sein, sondern es muss, wie auch gesagt, ein herrschaftsfreier Raum sein, wo auch keiner einer Autorität unterliegt, wo keiner Angst haben muss, durch das, was er sagt, benachteiligt zu werden. Das wäre diese ideale Sprechsituation. Und dann, wenn jeder muss dabei auch verpflichtet werden, seine persönlichen Interessen bloßzulegen. Also die Interessen, warum vertrete ich diese Meinung? Sonst könnte ich einfach sagen, das tut ja ein Vertreter. Jede große Firma tut das. Wenn du sie fragst, warum entwickeln sie ein neues Medikament? Damit die armen Kranken gesund werden. Ist das das richtige Argument bei der Pharmafirma? Ganz klar. Aber das sagt natürlich keiner. Ihr könnt, weil egal welche Pharmafirma in ihren Prospekten drin nachlesen, in keiner wird da stehen, wir haben das neue Medikament entwickelt, weil wir da am meisten Geld verdienen. Das steht dann höchstens in dem Prospekt der Aktionärsversammlung. Da steht das dann drin. Das ist das Ehrliche dabei, worum es geht. Das merkt ihr auch besser daran, keine Chemie, keine Pharmafirma entwickelt ein Medikament, an dem nur ganz wenige Leute krank sind. Da verdient man ja nichts dran. Das ist denen egal, ob die Leute sterben. Ob in Deutschland meinetwegen 500 Leute an irgendeiner seltenen Krankheit sterben, so wenig dafür viel Geld zu investieren, Medikamente zu entwickeln, das lohnt sich nicht. Da verdient man ja nichts dran. Selbst wenn ich von den 500 Leuten meinetwegen jeden Monat 1000 Mark bekomme für die Medikamente, selbst ist das lohnt sich nicht. Nein, es lohnt sich nur, möglichst Medikamente zu nehmen, die viele einnehmen, die dann auch viele kaufen müssen. Und möglichst natürlich auch welche, die dich nicht gesund machen. Ja, das ist auch ganz klar. Ja, sonst brauchst du die Medikamente ja hinterher nicht mehr. Da fällt immer ja nichts mehr dabei, ne? Ja. Natürlich müssen es auch welche sein, die dir schon ein bisschen helfen, sonst nimmst du sie ja nicht mehr. Aber möglichst welche, an die du dein Leben lang gebunden bist. Dass du dein Leben lang nehmen musst, ne? Wenn du sie einmal genommen hast. So. Das wäre das Ideal. Ja, genau. Das ist ja das, was man den ADS-Kindern gibt und auch manchen anderen Leuten, die eben aufgeregt sind, also das Aufmerksamkeit. Genau, ja. Ja, genau. Also das wäre das Ideal. Deshalb, ich will das ja nicht unterschieben, aber ich glaube, es war höchst, ja, die haben ja das Heroin entwickelt, ne? Wisst ihr das? Also das war am Anfang des 20. Jahrhunderts, da haben die es entwickelt als so eine Art Muntermacher oder so etwas. Und dann hat man erst Jahre später gemerkt, dass das abhängig macht. Und dann hat man sich davon zurückgezogen und dann ist es hinterher erst als Droge benutzt worden. Also man hat es eben als eine Art schmerzstillendes Mittel und Muntermacher benutzt, hat das entwickelt. Später hat man sich davon distanziert, aber damals wurde das gefeiert, das Heroin, als neues Medikament. Eigentlich ist das genau ein ideales Medikament. Nicht? Die Leute werden abhängig davon, müssen es immer nehmen und dann, nur hinterher hat man gemerkt, das ist doch zu radikal, also das macht man besser doch nicht. Also von daher, wir waren jetzt bei der diskursiven Methode. Diskursive Methode muss die eigentlichen Interessen darlegen. Welche eigentlichen Interessen habe ich? Nicht nur vorgeschobene, sondern die eigentlichen Interessen, die dahinter stehen. Das ist dieser sogenannte herrschaftsfreie Diskurs. Und dann, wenn darüber diskutiert wird, jeder sagt seine Meinung, jeder sagt seine echten Interessen, jeder hat dieselben Möglichkeiten, seine Überzeugungen vorzubringen. Und dann wird am Ende darüber abgestimmt, dann werden die Argumente gegeneinander abgewogen und dann trifft man eine Entscheidung, das ist die verpflichtende Norm für unseren Staat, für unsere Gemeinschaft. Das ist die Idee der diskursiven Ethik. Und das ist auch das Ideal, was beispielsweise, wenn wir die Grünen nennen, bei den Grünen praktiziert wird. Da ist eben möglichst viel diskutiert. So ein bisschen sehen wir das auch bei der SPD, nicht, wenn irgendeine Entscheidung getroffen wird. Jetzt machen wir einen großen Tisch, einen großen runden Tisch. Möglichst alle diskutieren dabei mit, bis unser Bundeskanzler gemerkt hat, das bringt auch nicht viel. Nicht? Wenn die meisten runden Tische, die haben nichts gebracht. Gar nichts. Warum denn nicht? Wo ist denn das große Problem bei dieser diskursiven Ethik? Das ist ein Problem, ja. Denn wenn erstmal jeder seine Meinung sagt, können wir sagen, das ist noch in Ordnung, hören wir die mal an. Aber jetzt, wenn wir eine Entscheidung treffen, irgendeiner muss ja zurückstecken bei der Entscheidung. Weil wir können ja nicht alle berücksichtigen, das geht nicht. Irgendjemand muss also einschränken. Im Idealfall sagen wir vielleicht, alle schränken sich ein bisschen ein. Aber manche Sachen geht das nicht. Was ist noch ein Problem bei der diskursiven Ethik? Ja. Wie meinst du das genau? Da sagen sie hier, nein, braucht es nicht. Wir brauchen keine Grundlage. Jeder sagt einfach bloß mal, was will ich eigentlich? Brauchen wir nicht. Und das ist der Fall zum Beispiel, da wo es jetzt um Arbeitnehmer, Arbeitgeber zusammenkommt, Gewerkschaften und Arbeitnehmerverbände, Arbeitgeberverbände zusammen, das ist ja ganz klar. Jeder sagt dann, ich will möglichst wenig Geld geben, ich will möglichst viel Geld bekommen. Sagen beide, nicht? Und dann diskutieren die jetzt miteinander, sagen ihre Interessen, das wäre das Ideal. Aber wo ist noch ein Problem? Ich glaube, es ist ein Problem in dem System selbst. Das System funktioniert nicht, kann gar nicht funktionieren. Warum? Ja. Ganz genau. Es ist ein frommer Wunsch, es ist eine Illusion, man würde sagen, es ist eine Utopie. Wenn es wirklich solch einen herrschaftsfreien Diskurs gäbe, dann könnte man sagen, vielleicht würden die auf irgendeine Lösung kommen. Aber den gibt es ja gar nicht, den wird es auch nie geben. Wenn jetzt irgendjemand ein starkes Interesse hat und der ist rhetorisch gut, warum sollte der dann so blöd sein, in einer Diskussion jetzt seine Hinterinteressen kundzutun, wenn er weiß, dass dann seine Position abgelehnt wird? Damit wird eigentlich es steht ein falsches Menschenbild dahinter. Dahinter steckt das Menschenbild, das sozialistische Menschenbild. Die Menschen sind gut und die sehen nur für das Wohl von allen anderen. Und deshalb werden sie auch ganz offen zu ihren eigentlichen Überzeugungen stehen, selbst wenn sie wissen, dass es ihnen schadet. Das ist aber nicht so. Wenn ich die Möglichkeit habe, meine Interessen durchzusetzen, ist das bei jedem Menschen, oder will er das versuchen? Weder zeitmäßig, dann nehme ich einfach mehr Zeit, als die anderen es bekommen. Ich versuche, den anderen schlecht zu machen. Die Politik funktioniert doch nur so. Wo ist denn da ein herrschaftsfreier Diskurs? Da wird doch fast gar nicht mit rationalen Argumenten gesprochen, sondern die anderen sind blöd und sind dumm und warum haben die das überhaupt gemacht und so. Vielleicht nicht ganz so deutlich, aber man versucht das einfach, die anderen als schlecht darzustellen. Nicht? Wie kann man so hirnverbrannt sein, dass das und das zu tun? Und egal, da merkt man ja sogar häufig, wie unglaubwürdig das ist. Dann sagt das die CDU zur SPD, aber als sie eine Regierung waren, haben sie genau dasselbe gemacht. Umgekehrt natürlich macht die SPD jetzt nicht besser, die macht das genauso. Das, was sie früher der CDU vorgeworfen hat, schreiben sich jetzt auf die eigenen Fahnen. Da merkt man, das ist unglaubwürdig, aber so funktioniert das tägliche Leben. Der Mensch ist gefallen, er versucht mit jedem Mittel seine Machtinteressen, seine Vorteile durchzusetzen und es gibt keinen herrschaftsfreien Diskurs. Und den wird es auch nie geben. Darüber hinaus, und das, was du auch schon gesagt hast, es sind nicht alle Menschen gleich, auch nicht jeder vermag es gleich deutlich, seine Interessen auszudrücken. Die einen sind besser ausgebildet, die haben die besseren Argumente, das heißt aber nicht, dass ihre Sache auch richtig ist. Nur das heißt einfach, die verstehen es besser, die zu vertreten. Man nannte das früher zum Beispiel Demagogen, Leute, die Leute mitreißen können, durch das, wie sie das vorbringen, was sie da sagen, aber dass das richtig ist, das habe ich ja noch lange nicht gesagt. Anderes Problem ist auch, also ich sage erstmal, das System des herrschaftsfreien Diskurses ist Illusion, es entspricht nicht dem realistischen Menschenbild und dem realistischen Weltbild der Gesellschaft, in der wir leben. Und deshalb funktioniert es nicht. Und alle Versuche, es zum Funktionieren zu bringen, sind bisher fehlgeschlagen, selbst bei den Grünen, die sich als Ideal dafür ansehen. Wenn ihr einen Parteitag anschaut, ja, dann geht es eben nicht darum, alle Meinungen anzuhören, sondern sagt man, ja, wollt ihr nun an der Regierung bleiben oder nicht? Also entweder müsst ihr kuschen und dazu Ja sagen oder nicht. Ja, was ist damit herrschaftsfreier Diskurs? Es geht um Sachpolitik, es geht um Machtpositionen, die dabei eine Rolle spielen. Gar nicht dabei, dass jeder seine Meinung sagt und dann entschieden wird. Ja? Um ganz andere Fragen. Und so funktioniert das eben nirgends. Ja, ihr könnt das sehen, da gab es die Kommunen in den 60er und 70er Jahren, die sind alle kaputt gegangen. Das geht auf Dauer nicht. Du hast erstmal ein Glücksgefühl, wir sind alle einig, wir gehören alle zusammen, wir sind alle einer Meinung und das geht ein paar Monate lang und dann ist plötzlich ein Direkt mit dem herrschaftsfreien Diskurs. Manchmal scheitert er schon nur am Abwaschen. Ne? Ja, wer wäscht jetzt nun ab und dann, jeder bringt seine Meinung vor, dass er sich gar nicht dafür taugt und dass ich ja viel mehr Bedarfung habe bei den musikalischen, ich schlafe morgens gerne länger und ich muss länger schlafen, sonst meine körperlichen Bedürfnisse und was weiß ich und du bist ja viel besser dafür, du hast hier schon eine Schuppenhaut an den Fingern, ne? Du kannst das besser machen. Und dein Vater ist Waschmittelfabrikant, der kann sowieso, du hörst dich viel besser aus. Ich meine, das ist schon bei solchen Sachen scheitert das. Ihr könnt das ja bei euch in der Familie auch probieren, herrschaftsfreien Diskurs. Jeder darf seine Meinung sagen, dann wird diskutiert und diskutiert. Manchmal unsere Kinder wollen das auch gerne. Führt dann aber eher dahin, dass sie endlos diskutieren und dann wird die Sache nie gemacht. Also, dann beende ich häufig den herrschaftsfreien Diskurs und sage dann, Schluss, jetzt gehst du hin, jetzt machst du das. Ja, und dann kommen wir voran, ne? Sonst geht das schlecht. Also da sehen wir, das ist ein Problem. Der herrschaftsfreie Diskurs hat auch noch das Problem, dass er ja ständig neu hinterfragbar ist. Dann kann ich sagen, okay, gestern haben wir uns dieser Meinung gebeugt, gestern haben wir darüber diskutiert, aber heute sind andere Fakten, heute sind andere Situationen, heute sind andere Meinungen, sind ja neue Leute geboren, nicht? Die müssen jetzt auch mitreden, wir müssen das in Frage stellen. Also das heißt, der herrschaftsfreie Diskurs kann immer nur sagen, hier und jetzt haben wir uns darauf geeinigt, dass das gilt. Aber da ist natürlich nicht drin festgeschrieben, dass das nun auch morgen, übermorgen, oder ganz so kurzfristig natürlich nicht, aber in einem halben Jahr oder vielleicht in einem Jahr oder in zwei Jahren oder in drei Jahren, dass diese Feststellung genauso gilt. Das heißt, wir haben hier eine Ethik, die sehr stark abhängig ist von der momentanen Situation. Dann könnten wir sagen, heute gilt das als richtig. Dann wirst du älter und deine Kinder werden älter und genau das, was du heute als richtig angesehen hast, ist morgen falsch. Weil der Diskurs eine andere Grundlage herangezogen hat. Eine andere Methode ist die sogenannte dialektische Methode. Die wurde insbesondere durch Hegel entwickelt. Dialektik oder Dialegere heißt Gegensprechen. Also ich spreche etwas, dann kommt eine Gegenbehauptung und dann versuche ich die miteinander zu vereinen, um an eine höhere Ebene zu kommen. Dialektik geht davon aus, dass Ethik sich durch die Diskussion und die Auseinandersetzung weiterentwickelt, auf eine höhere Ebene schließlich kommt. Das heißt, wir diskutieren miteinander nicht, um uns zu einigen auf ein. Ihr kennt vielleicht das typische Beispiel davon, Platos Höhlengleichnis. Eine der bekanntesten Gleichnisse von Plato. Wenn ihr sie nicht kennt, sage ich sie euch mal kurz. Also es geht dann davon, da sitzen die Menschen in einer großen Höhle und es ist immer dunkel und sie sehen auch nichts anderes. Und vor ihnen an der Wand sehen sie lauter Schatten. Und das halten sie für die Realität. Und irgendwann kommt mal einer von denen auf die Idee und dreht sich um. Und dann seht ihr, dass hinter ihm ein riesiges Feuer brennt. Und vor dem Feuer, da gehen immer ein paar Menschen entlang. Und das sind die Schatten, die Sie sehen. Aha, jetzt ist also schon eine Erkenntnis weiter. Erstmal gehen die Leute davon aus, die Schatten sind die Realität. Jetzt durch diese Diskussion, durch das Nachdenken, kommen sie dazu, es gibt die Menschen, die diesen Schatten werfen an die Wand. Und das ist die Realität. Und irgendwann kommt auch jemand auf die Idee und sagt, ja, also ist denn das jetzt alles, in dem ich bin? Diese Höhle und das Feuer und die Menschen, die das sind. Und irgendwann kommt jemand auf die Idee und geht da raus. Also geht er in die Höhle, langsam den Weg raus, nach draußen und plötzlich sieht er die Sonne und merkt, das Feuer in der Höhle, das ist gar nicht das Licht, sondern das Licht ist eigentlich die Sonne, das ist noch viel mehr. Und das sind die vielen Farben und das sind nicht nur diese einigen wenigen Menschen, die da entlang laufen, sondern das ist viel, viel fältiger. Das ist eben diese Grundidee. Darauf baut er dann auch auf seine Weltauffassung, dass er sagt, alles, was wir wahrnehmen, ist nicht Realität, sondern bei Gott ist seine Idee, ist die eigentliche Realität. Und das, was da dieses Muster, das nennt man eben Dialektik. Also Dialektik, wir hinterfragen die Realität immer weiter. Wir versuchen immer mehr Erkenntnis zu haben. Wir versuchen immer mehr darauf zu kommen, was gilt eigentlich in der Diskussion, im Gespräch und in der Rede und Gegenrede. Da sagt einer, das ist die Realität. Dann sagst du, nein, das ist die Realität nicht. Und dann werden die Argumente gegeneinander ausgetauscht und wir kommen zur Erkenntnis des Eigentlichen. Man hinterfragt das wahre Wesen der Dinge immer mehr. Man hinterfragt auch die Verhaltensweisen der einzelnen Menschen, um dadurch festzustellen, was gilt nun wirklich. So soll die Realität entdeckt werden. Und das geht dann eben in verschiedenen Stufen, das eben ähnlich auch in der Ethik. Dann gibt es noch die analogische Methode. Das ist diejenige, die insbesondere von Aristoteles vertreten wird. Analogie ist die Methode des Vergleichs. Ich versuche, das Richtige herauszufinden durch einen Vergleich. Also Vergleich heißt immer wieder, das ist so wie. Analogie finden wir auch in der Bibel manches Mal. Dann kommt Nathan zu dem David und sagt ihm, da war einmal ein Mann, der hat ein kleines Schäfchen gehabt und so weiter. Und dann wird hinterher gesagt, du bist der Mann. Das ist Analogie. Analogie also durch einen Vergleich. Ich sage irgendwie, das ist doch logisch, das ist doch einsichtig. Und genauso verhält es sich auch in einem ganz anderen Bereich. Also Analogie beispielsweise wird darauf hingewiesen, eine Grundlage bei ihm ist, es gibt zwei Extreme, diese beiden Extreme muss man miteinander vergleichen und das richtige Handeln liegt in der Mitte. Das ist so eine Grundlage seiner Argumentation. Das ist die goldene Mitte, von der man auch spricht. Die gab es auch bei den Chinesen, bei Lao Tse zum Beispiel, aber hier wurde sie im westlichen Bereich entwickelt von Aristoteles. Also das ist die goldene Mitte. Die goldene Mitte ist dann beispielsweise auch zwischen Verschwendung, Sucht und Geiz. Was ist die goldene Mitte? Das würde noch ein bisschen mehr zum Geiz tendieren. Er würde sagen, es ist Großzügigkeit. Das ist für ihn eine Tugend. Natürlich, Sparsamkeit kann es in einer gewissen Weise auch sein, aber er führt dann Großzügigkeit an. Und so könnten wir auch sagen, es gibt jetzt verschiedene Extrempositionen, meinetwegen zwischen Feigheit und Waghalsigkeit. Was ist da die goldene Mitte? Genau. Und so versucht er alle Tugenden zu definieren. gibt ja diese Kardinaltugende, die man festgeschrieben hat, und die bilden die Grundlage für die Ethik. Und er sagt, das ist eine Möglichkeit. Also diese Analogie, ich vergleiche. Ich vergleiche zwei miteinander und dann komme ich darauf, in der Mitte, da liegt das Ideal des Eigentlichen, wie ich mich verhalten soll. Genauso ist es dann auch, wenn ich jetzt ethische Maßstäbe nicht nur bei den Tugenden festlege, sondern im Alltagsleben. Ich vergleiche Menschen miteinander und versuche dann festzustellen, was gilt für den einen, was gilt für den anderen. Meinetwegen, wir müssen jetzt aufteilen, wie viel jeder von uns zu essen bekommt beim Mittagessen. Und dann sage ich, also der eine, der ist ein bisschen, der muss mehr arbeiten von uns. Der muss heute Abend Nachmittag noch draußen den Garten umgraben. Den vergleiche ich mit jemandem, der vielleicht nur den ganzen Nachmittag im Bett liegt. Also dann sage ich, der eine braucht mehr zu essen als der andere, weil der mehr arbeitet. Also das heißt, wie auch Vergleich. Ich vergleiche die Ansprüche, die es gibt, vergleiche das Handeln, das es gibt, nicht nur an der Situation, in der sich jemand befindet, sondern an der Person selbst. Das ist also auch hier die Methode des Vergleichs. Die Methode des Vergleichs von Menschen untereinander, wer bekommt mehr? Derjenige, der mehr arbeitet. Wer bekommt weniger? Derjenige, der weniger arbeitet. Oder bei der Ethik, die grundsätzlichen Tugenden festzulegen, vergleiche ich zwei Extreme miteinander und dann herauszufinden, welches wäre das ideale Verhalten, das in der Mitte liegt. Das ist auch eine Methode, die eben durch Aristoteles entwickelt worden ist. Natürlich muss ich mich dann immer fragen, was ist eigentlich überhaupt vergleichbar miteinander? Sind bestimmte Dinge miteinander vergleichbar oder nicht? Ja, das ist natürlich hierbei offen. Und das, was auch offen ist, ob tatsächlich das, was in der Mitte zwischen Extremen ist, wirklich immer das Hilfreiche ist. Oder gibt es nicht tatsächlich auch Extreme, die richtig sind? Meinetwegen nehme ich die Extreme Gut und Böse. Ja, was ist denn da in der Mitte? Das wissen wir nicht mehr so ganz genau, ne? Da merken wir, das klappt eben nicht für alle Sachen. Es gibt bestimmte Dinge, die, wo man nicht sagen kann, es kommt nur darauf an, dass ich einen Zwischenweg finde, sondern manche Sachen, die sind absolut. Oder zwischen Lüge und Wahrheit. Ja, jetzt kommt es also immer darauf an, wo ich dann halt meine Extreme wähle. Und dann merken wir, das klappt nicht so. Zumindest die Bibel, wenn wir die als Maßstab nehmen, die ist manchmal extrem. Die sagt einfach, das ist es, so sollst du dich verhalten. Und das ist nicht unbedingt mehr der Mittelweg. Bei den Beispielen, die ich vorher genannt habe, wie mit Waghalsigkeit und Feigheit, da klappt das irgendwie. Also es kommt immer darauf an, welche Beispiele wähle ich, aber es ist sicherlich nicht ein Maßstab, generell Verhalten richtig zu bestimmen. Das klappt zumindest nach christlichem Maßstab so nicht. Eine vorletzte Methode, die ich euch vorstellen will, das ist die sogenannte transzendentale Methode. Transzendental, das bedeutet jenseitig. Hier haben die Leute begriffen, ich kann die Ethik nicht nur im Diesseits garantieren, sondern ich muss die Ethik im Jenseits garantieren. Diese Methode gibt es natürlich schon sehr lange, wurde aber in der Philosophie und in der Ethik an der Universität eigentlich sehr stark vertreten durch Immanuel Kant. Immanuel Kant hat versucht zu zeigen, dass alle ethischen Urteile müssen auf etwas, was außerhalb meiner Zugriffsmöglichkeit steht, begründet werden. Also das, worüber ich nicht verfügen kann. Das, worüber ich auch nicht diskutieren kann, sondern das, was schlichtweg gilt, was gilt, ohne es hinterfragen zu können, das ist diese transzendentale Ethik. Und da stellt er sich die Frage, ja, also bei Kant ist es so, der stellt sich dann die Frage, warum kann der Mensch denn überhaupt ethisch handeln? Und seine Antwort ist darauf, weil der Mensch frei ist. Ich kürze das ein bisschen ab. Und das Ergebnis, was er nämlich sagt, dieses transzendentale Gut, also das, worauf sich alle Ethik bezieht, ist die Freiheit. Und deshalb muss alle Ethik die Freiheit des Menschen berücksichtigen und wahren und fördern. Das ist ja auch eine Grundidee an der Demokratie. Nicht? Also Freiheit, freie Entwicklung, das ist die Grundlage. Aber bei ihm ist das transzendental nicht, weil es in Gott ist, sondern weil er sagt, das ist unhinterfragbar. Wenn ich das in Frage stelle, dann gibt es auch keine Ethik mehr. Denn wenn ein Mensch nicht mehr frei ist, dann kann er auch nicht mehr ethisch entscheiden, dann ist er nicht mehr verantwortlich. Also hier, er versucht, einen Begriff, ein Gut, einen Wert zu finden, was außerhalb der Diskussionsmöglichkeiten des Menschen liegt. Und das ist bei ihm die Freiheit. Allerdings ist Kant auch nicht einfach ein ungläubiger Mensch. Er schreibt dann auch noch in seinem Buch, dass eben auch noch Gott nötig ist, weil Gott hat das Gewissen in den Menschen gegeben und hat die Natur geschaffen. Und beides dient mit dazu, Gott zu erkennen und dadurch auch zu erkennen, was gut und böse ist. Also durch das Gewissen, sagt er. Wobei manche der Kritiker, die sagen, auch das hätte der liebe Kant nur getan, weil er einen Diener gehabt hat. Der hieß Lampe. Daher kommt auch der Begriff, mein Name ist Lampe. Nicht? Das kommt eben daher, dass der Diener von dem Kant hieß Lampe, der war einfach unverheiratet, der Kant, und der hat ihn immer umsorgt. Und dann hat Kant seine Kritik der Heiligen Vernunft geschrieben, so berichtet das, also die Geschichte. Also ist jetzt nicht ganz, vielleicht ist es auch bloß eine Sage, nicht? Dabei. Jedenfalls dann hat er das geschrieben, und da hat er geschrieben, eigentlich, wir brauchen gar nicht Gott mehr. Alles kann der Verstand regeln. Das ist ja die Kritik der Reihen von nur der Verstand entscheidet. Und dann war der Lampe so traurig, dass dann hat Kant eben noch die Kritik der reinen Vernunft geschrieben, der praktischen Vernunft geschrieben, und da spielt Gott dann doch noch eine Rolle. Gott ist als Garant für die Ethik wichtig. Und dann war der Lampe wieder froh. Ja. Aber wahrscheinlich ist das nur eine Anekdote. Nicht? Aber da merken wir, bei Kant spielt schon noch Gott als transzendenten Garant eine Rolle. Er bezieht sich darauf so auf den gesunden Menschenverstand. Das ist unmittelbar einsichtig. Jeder weiß, dass das so ist. Das ist bei ihm dann die Garantie und eben dieses mit der Freiheit, die nicht hinterfragbar ist. Ja. Richtig, ganz genau. Das meint transzendental. Weil transzendent meint sozusagen übernatürlich, aber nicht in dem religiösen Sinne, sondern über meine Möglichkeiten hinaus, über mein Denken hinaus, über die sichtbare Welt hinaus. So könnten wir das sagen. Das ist transzendental. Das kann sich auch auf Gott beziehen. Und bei Kant ist das ja zum Teil auf Gott, aber es muss sich nicht. Und die meisten Philosophen, Theologen, die heute so etwas argumentieren, die beziehen das nicht auf Gott, sondern auf beispielsweise das Ideal der Freiheit. Genau, der ist der Vordenker, der diese Idee bis heute geprägt hat. So wie diese dialektische Ethik zurückzuführen auf Hegel zum Beispiel. Nicht? Also es gibt immer meistens so einen Vordenker, und meistens sind es nicht Theologen, sondern meistens sind Philosophen. Übrigens auch all diese Methoden gibt es auch in der Theologie. Nur die Leute schreiben meistens nicht, ich habe das aus der Philosophie übernommen, aber sie haben es. Im Mittelalter sehen wir, war zum Beispiel sehr prägend die Ethik von Aristoteles und Plato. Sehr prägend. Und in der Neuzeit ist das so, dass dann auch die Ethik, die häufig nehmen ihre Anleihen aus der Philosophie und versuchen die dann in Einklang zu bringen mit theologischem Denken. Auch die Theologen. Das ist ein Problem, aber sie schreiben es eben nicht. Uns hilft es aber, zu erkennen, woher das kommt, um schon ein bisschen das bewerten zu können, um die eigentlichen Argumente zu sehen, die sonst im Christlichen verschleiert werden. Da werden ein paar Bibelverse dazu genannt, und plötzlich hat man die Eindruck, das ist aus der Bibel, aber es ist gar nicht aus der Bibel. Sondern es kommt aus der Philosophie, die kann ja gut oder schlecht sein, aber dann müssen wir die überprüfen und uns nicht davon beeindrucken lassen, dass das ein Theologe sagt. Das ist dann eben das Problem. Ja, und dann werde ich hier nochmal die letzte nennen für heute, und das ist die hermeneutische Methode. Das kommt von Hermeneuen, das heißt auslegen oder erklären, ist insbesondere entwickelt von Hans-Georg Gadamer. Der hat das zwar nicht erfunden, aber das ist die prägendste Person in Deutschland, die das vertreten hat. Und hier geht es darum, jeweils den gesamten Horizont der Person und der Ethik, die vorgebracht wird, zu erforschen. Das heißt, ich muss immer mir darüber klar sein, vor welchem Hintergrund wurde das geschrieben, vor welchem Hintergrund wurde das formuliert. Das Lebensumfeld des Autors berücksichtigen für die Ethik und für die Entscheidungen. Also Hermeneutik, da sagt man jetzt nicht, du sollst nicht stehlen, geht automatisch, sondern es kommt auch an, in welchem Umfeld findet das Ganze statt. Was für Überzeugungen haben die Menschen in dem Umfeld? In welcher wirtschaftlichen Situation sind sie? Das entscheidet mit darüber, was eigentlich mit der Aussage, du sollst nicht stehlen, gemeint ist. Diese Methode würde dann beispielsweise in Thielicke dazu führen zu sagen, wie ich ja gestern erzählt habe, hier in der Notsituation, da ist das kein Diebstahl, wenn du von dem Kohlewaggon ein paar Kohlestücke runternimmst. Das ist kein Diebstahl, würde er dabei sagen. Und das ist dann eben diese hermeneutische Methode. Also ich verhalte mich entsprechend der Handlungen der anderen, meiner Umgebung, die prägt mich mit, und die hat auch eine gewisse Autorität für das Verständnis von dem, was gut und böse ist. Ich bin sozusagen immer schon in einem, ich kann nie objektiv an Sachen herangehen, sondern ich bin immer in einem Zirkel, in einem Kreis, wo immer schon irgendwas vorgegeben ist. Er sagt, keiner kann objektiv sagen, das ist gut und das ist böse, sondern er würde sagen, du bist ja schon geprägt durch die Gesellschaft, durch deine Erziehung, durch alles, wovon du bestimmt bist. Und das musst du erforschen, und dann verstehst du erst richtig, warum du so denkst, und dann weißt du auch, das gilt nur für diese Generation. Er soll nicht sagen, das ist deshalb ungültig, sondern das gilt nur in dieser kulturellen Umgebung, in dieser kulturellen Situation. Und auch diese Idee der Hermeneutik ist nicht grundsätzlich falsch. Klar merken wir, dass viele ethische Überzeugungen aus dieser Hermeneutik, aus unserem Umfeld resultieren. Hermeneutik gibt es dann ja auch als theologische Wissenschaft, für das Verständnis der Bibel. Da ist es aber ganz ähnlich. Da versuchen wir, die Bibel richtig zu verstehen, indem wir genau hineinschauen, wie haben die Leute in der damaligen Umwelt gelebt, zum Beispiel. Wie war die Sprache damals gebraucht, also Griechisch und Hebräisch, in der damaligen Umwelt. Das heißt, diese Idee der Hermeneutik, dass wir in die Zeit uns hineinversetzen, alle Umweltfaktoren mit berücksichtigen, um zu verstehen, was er eigentlich damit meinte, ist nicht grundsätzlich falsch. Nur müssen wir sagen, diese Hermeneutik kann uns dann nicht helfen, festzustellen, was nun wirklich gemacht werden soll. Sie kann uns nur helfen, zu verstehen, warum die Menschen in dieser Zeit sagen, dass das richtig oder das falsch sei. Aber sie hilft uns nicht, richtig zu verstehen, warum etwas notwendig ist, richtig zu tun. Außer, dass sie sagt, ja, wir sind halt in einer Zeit, da muss man das so. Aber das ist ja keine Begründung. Nämlich das Beispiel in der Nachkriegszeit, jetzt du musst da die Kohle runterstehlen und du kannst das da runterstehlen. Warum? Wäre es nicht auch möglich, noch andere Wege zu wählen? Oder wäre es vielleicht möglich, im Kalten zu setzen? Oder was weiß ich? Also da merken wir können Ethik nicht nur aus der Umwelt und der Umgebung ableiten. Genauso natürlich wie die Hermeneutik auch in der Bibel. Nur, dass wir die Umwelt des alten Israels kennen, verstehen wir trotzdem noch nicht alles. Sondern da sagt die Bibel, wir brauchen den Heiligen Geist. Wir müssen daran glauben, dass das eine Offenbarung von Gott ist. Sonst kann ich feststellen, ja, Abraham, okay, es gab eine Stadt Ur, es gab Kamele, mit denen er ging, es gab die Wüste. Das kann ich historisch feststellen, um es besser zu verstehen. Aber dann kann ich immer noch nicht verstehen, dass Gott Heilsgeschichte macht mit diesem Mann. Das ist eine Frage dann des Glaubens, der übernatürlichen Offenbarung. Da sind die Grenzen der Hermeneutik. Und damit kommen wir hier einmal zum Ende von der Frage, welche verschiedenen Typen von, nicht Typen der Ethik, sondern welche verschiedenen Formen der Argumentation gibt es in der Ethik. Wir waren ja gestern dabei stehen geblieben, welche Formen der Ethik gibt es. Da werde ich morgen noch ein paar Worte drüber sagen. Aber dieser theoretische Teil will ich jetzt hier abschließen. Hier ging es ja jetzt nicht darum, nicht, dass wir jetzt falsch verstehen, es ging jetzt nicht darum, die verschiedenen Ethiktypen zu benennen, sondern die Formen ethischen Argumentierens. Und in jeder verschiedenen Ethikausprägung gibt es dann diese Form des Argumentierens. Also wie argumentiere ich, um ethische Urteile zu fällen? Darum geht es. Und dann gibt es ja materialistische Ethik, feministische Ethik und solche Sachen. Die sind dann feste Überzeugungsformen, Grundlagensysteme. Und da werden wir morgen noch ein paar wenige kennenlernen davon. Dinge, die ich jetzt nicht genannt habe, die so indirekt mitgekommen sind, das sind dann solche Sachen, wie dass wir, wenn wir eine ethische Entscheidung treffen, dass wir uns auf Prinzipien berufen. Meistens ist es ja so, ich habe eine ethische Entscheidung, die ich treffen muss, dann finde ich eine, fühle mich als Christ jetzt. Das sind jetzt Methoden, die über das Normale hinausgehen. Dass ich berufe mich auf Prinzipien. Ich will jetzt feststellen, wie muss ich mich verhalten, wenn ich heute Nachmittag am Ententeich sitze. Ja, da finde ich keine direkte Aussage. Weder in irgendeinem Ethikbuch, noch bei irgendeinem Philosophen, noch in der Bibel. Das heißt, dann muss ich versuchen, meine Handlung auf irgendwelche Prinzipien zurückzuverfolgen. Also auf irgendwelche allgemeinen Grundsätze und versuchen, welche Auswirkungen haben diese allgemeinen Grundsätze auf mein Verhalten dort. Beispielsweise wäre die Frage Umgang mit Zeit. Das wäre ja, was du gesagt hast, das wäre jetzt eine, kann ich feststellen, gibt es allgemeine Aussagen, zum Beispiel in der Bibel, über den Umgang mit Zeit? Denn das hat ja Auswirkungen beim Sitzen da. Zum Beispiel, wenn ich jetzt immer nur mein Leben lang am Ententeich sitze, dann würde ich sagen, aha, das ist von Gott verurteilt, denn ich gehe nicht verantwortlich mit meiner Zeit um, aus den und den und den Gründen. Also das heißt, ich versuche mein Handeln auf Prinzipien zurückverfolgen. Oder ich sage, ich bin jetzt Politiker und ich muss feststellen oder bestimmen, wie schnell darf man in der Stadt mit dem Auto fahren. Ja, dann finde ich in der Bibel keine Angaben darüber. Ich finde auch in keiner anderen Philosophie. Also ich kann den Habermas fragen, den Adorno, den Kant, den Nietzsche kann ich fragen. Keiner sagt mir, wie schnell ich in der Stadt fahren darf. Diese geben keine Angaben dafür. Weil Ethik liefert nur die Maßstäbe, die Prinzipien. Und die muss ich dann auf den konkreten Fall anwenden. Das heißt, umgekehrt, ich habe eine konkrete Situation. Ich muss mich zurückbesinnen, mit welchen Prinzipien hat das zu tun. Und dann muss ich da den Zusammenhang herstellen und eine Entscheidung treffen. Prinzipien wäre hier zum Beispiel der Schutz der Natur. Und ich sage also, möglichst so fahren, dass die Natur sehr geschützt wird. Das wäre ein Prinzipium. Oder ich könnte sagen, der Schutz des Menschen. Also möglichst so fahren, dass kein Mensch, selbst wenn es zum Unfall kommt, verletzt würde. Ja, und wusstet ihr, wie ihr euch verhalten solltet? Ja, nein, ich meine jetzt beim Enten. Vielleicht wusstet ihr, wie ihr euch verhalten solltet? Ja. Habt ihr einen ethischen Maßstab dafür gefunden? Also ob ihr beispielsweise Händchen halten dürft oder nicht? Oder ob ihr euch in die Augen schauen dürft oder nicht? Oder ob ihr euch ins Gras setzen dürft oder nicht. Wir könnten ja jetzt sagen, die armen Grashalme, die da zerstört werden, zerdrückt werden. Die Ameisen, die auf dem Boden herumkrauchen, vielleicht dadurch erleben lassen müssen, dass wir da lang gehen oder so. Ja, oder sowas, ganz genau. Dann merken wir, das ist ja hochproblematisch, so etwas zum Ententeich zu gehen. Nicht? Ja, und wenn man wollte, könnte man da auch ein großes ethisches Problem rausmachen. Das wollen wir jetzt nicht tun. Was wir dabei nur merken, ist, dass eigentlich jedes Verhalten hat in einer gewissen Weise mit Ethik zu tun. Nur das, ich habe jetzt extra eins genommen, was unverfänglich ist, wo wir merken, also das ist, interessiert uns ja nicht so sehr, aber beim Autofahren, da merken wir es vielleicht schon stärker alles. Nicht? Da ist die Frage, soll, darf man schnell fahren, darf man langsam fahren? Und das ist nicht nur eine Frage der Praxis, sondern auch der Ethik. Was ist mir wichtiger? Welche Werte stehen bei mir an erster Stelle? Es kommt häufig dann auch darauf an, dann führe ich etwas auf Prinzipien zurück und dann muss ich eine Güterabwägung vornehmen, so nennt man das. Das heißt, ich muss sehen, welche von den Werten, für die ich mich einsetze, sind für mich mehr wert, gelten für mich mehr, sind wichtiger. Und die sollte ich dann nach Möglichkeit berücksichtigen, in dem, wie ich handle und was ich vertrete. Das ist zum Beispiel, nehme ich das Auto wieder. Ich würde sagen, ein Wert ist für mich, wir müssen möglichst produktiv sein, möglichst viel leisten. Das heißt, ich bin dafür, lass uns möglichst schnell fahren. Der Stadt, sonst geht Arbeitszeit vertan, sonst wird wertvolle Energie vertan, wir wollen schneller fahren. Wenn anders sagt, mein höchster Wert ist das Retten von Menschenleben. Also würde der sagen, möglichst langsam. Denn wenn jetzt ein armes Kind gerade da auf die Straße läuft und du langfährst, dann bei einer schnellen Geschwindigkeit ist es tot, bei einer langsamen gibt es nur eine kleine Verletzung. Also das heißt, jetzt müssen wir eine Güterabwägung vornehmen. Welches Gut ist uns wertvoller? Typischer Fall von Güterabwägung ist auch bei der Abtreibung. Bei der Abtreibung mit medizinischer Indikation. Wenn man dann jetzt eben beispielsweise auch mit anderen Indikationen, dann würde man sagen, was ist jetzt wertvoller? Das Leben dieses Kindes oder das Wohl der Mutter? Das wird das Abwägen. Güter abwägen. Da kann man nicht sagen, generell, das Wohl der Mutter ist unwichtig, das spielt gar keine Rolle, das wäre falsch. Natürlich spielt das eine Rolle. Nur die Frage, welches Gut ist uns in dem Moment wichtiger, das bestimmt dann, zu welcher Entscheidung wir kommen. Also das ist auch ein Prinzip der Ethik. Die Ethik kann nicht immer sich nur auf einen Wert berufen, sondern häufig ist es so, dass es dann einen Widerstreit gibt zwischen verschiedenen Werten, die wir als wichtig empfinden. Und den einen werten wir etwas stärker, dem geben wir mehr Gewicht, und dem anderen etwas weniger, und das bestimmt dann darüber, zu welcher Entscheidung wir kommen. Und das ist ja ein Prinzip, was selbst für uns als Christen gilt, und wo wir als Christen manchmal, selbst wenn wir uns auf die Bibel berufen, zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Weil wir eben uns nicht immer darüber ganz einig sind, welcher Wert, der in der Bibel genannt wird, die werden ja alle in der Bibel genannt, welcher Wert gilt in dieser Situation mehr, welchen sollen wir da stärker gewichten. Und dann kommt es zu unterschiedlichen Auffassungen darüber, was getan werden soll oder nicht. Dann eine andere Sache, die haben wir schon genannt, die auch Christen natürlich befolgen sollten, ist die Abwägung über mögliche Folgen. Mögliche Folgen, dass Gott uns bestraft, habe ich schon erwähnt. Mögliche Folgen, dass Gott uns segnet. Mögliche Folgen, dass Gott unser Leben gelingt. Mögliche Folgen auch für andere Menschen, die dadurch negativen Einfluss auf ihr Leben haben. Ich könnte zum Beispiel sagen, Mord ist verboten, weil Gott es befiehlt. Mord ist verboten, weil ich von Gott dafür bestraft werde. Mord ist aber auch verboten, weil es negative Folgen auf einen anderen Menschen hat. Der ist nämlich tot hinterher. Also das heißt, hier merken wir, es sind mehrere Aspekte. Die Folgen meines Handelns spielen mit eine Rolle für die ethische Begründung, auch für mich als Christ. Dann auch der Konflikt mit anderen Meinungen und Prinzipien. Das gilt für mich als Christ auch. Also wenn ich merke, das tritt mit anderen Überzeugungen der Bibel in Konflikt, dann habe ich da ein ethisches Problem und dann ist das mit einem Grund, vielleicht etwas ethisch abzulehnen. Da werden wir bei den alternativen Heilmethoden dazu kommen. Können wir sagen, dass jemand gesund wird, das wäre ein positiver Wert. Die Bibel will auch, dass wir gesund werden. Also hier ein Wert ist erfüllt. Aber wenn ich gesund werde, dadurch, dass jemand mir eine Satansbeschwörung über mir macht, ja, dann gilt der Wert der Gesundheit ja trotzdem noch. Aber hier gibt es einen Konflikt mit einem anderen wichtigen Wert, nämlich, dass wir uns nicht mit Okkultismus beschäftigen sollen. Also Verbot der Bibel. Hier Verstoß gegen ein Verbot, was die Bibel nennt, das wiegt sehr stark, sodass wir sagen müssen, dieser gute Wert der Gesundheit gilt nicht so stark, dass wir sagen können, deshalb ist es für uns legitim. Das wäre jetzt hier nicht Güterabwägung, denn es geht ja nicht darum, dass der Okkultismus ein Gut ist. Es ist ja nicht ein Gut an sich, sondern es geht darum, es gibt einen Widerspruch zu einer Ordnung, die die Bibel, oder ein Gesetz, was die Bibel eindeutig festschreibt. Also Werte sind ja manchmal positive Sachen. Wir wollen positive Sachen fördern, die wägen wir gegeneinander ab. Es gibt aber das andere, dass es eben Verbote oder Gebote gibt, die keinen Wert darstellen von dem, was ich erreiche, sondern die einfach als Verbote dastehen. Und wenn die im Widerspruch stehen zu dem, was ich tue, dann kann schon ein positiver Wert erreicht sein, trotzdem lehne ich es ab. Das, was wir als Christen sicherlich auch heranziehen müssen, ist die Verallgemeinerung. Das ist, was Jesus ja auch tut. Er sagt, du sollst die Menschen so behandeln, wie du selbst behandelt werden willst. Dieser kategorische Imperativ, der ist ja nicht nur von Kant formuliert worden in neueren Zeit, sondern schon in der Bibel. Das merken wir zum Beispiel bei der Vergebung. Nicht? Da wird gesagt, am Ende des Vaterunsers, wenn du nicht vergibst, dann wird dir auch nicht vergeben werden. So. Oder Jesus, wo er es direkt sagt, nicht? Wie ihr wollt, dass euch die Leute tun, so sollt ihr ihn auch tun. Also da merken wir, dieses daran zu denken, wie andere darauf reagieren, dass es verallgemeinerbar ist, das soll für uns als Christen auch ein Maßstab. Selbst wenn die Philosophie ihn später aufnimmt, das heißt nicht, dass er falsch ist, sondern das ist auch ein Maßstab, dass wir zu ethischen Urteilen in unserem Leben kommen. Ja, und da machen wir jetzt mal Schluss. Ich würde sagen, ehe ich jetzt noch mit dem Thema von gestern weitermache und dann zum nächsten Thema komme, machen wir vielleicht an dieser Stelle noch mal eine kleine Pause, oder? Wir haben gestern angefangen, uns mit der Gentechnologie auseinanderzusetzen. Zuerst einmal habe ich euch versucht zu zeigen, worum geht es in der Gentechnologie überhaupt? Welches breite Spektrum von Fragen gibt es in der Gentechnologie? Und auch die Frage generell zu klären, ist Gott für oder gegen Gentechnologie? Ich habe darauf hingewiesen, dass wir in der Bibel keinen direkten Bezug zur Gentechnologie haben, dass aber manche der Gründe, die gegen Gentechnologie ins Feld geführt werden, wie das Überspringen von Arten oder dass das unnatürlich sei oder dass das in der Bibel nicht erwähnt wäre oder dass das einfach nur modern sei und deshalb schlecht sei, dass diese Argumente eigentlich nicht stichhaltig sind. Demgegenüber fällt es uns natürlich auch nicht ganz leicht zu sagen, Gott legitimiert das generell. Ich habe versucht, einige Hinweise darauf zu geben, indem ich gesagt habe, Gentechnologie ist nicht ganz neu, sondern sie ist relativ alt. Durch die Phagen und durch die Bakterien und durch die Viren schon seit der Schöpfung gibt es Gentechnologie. Durch den Menschen, der Mensch hat durch die Züchtung Gentechnologie betrieben, seitdem es Kulturen gibt, die das entwickelt haben, das heißt auch seitdem der Schöpfung. Das war auch der Aspekt, wo ich darauf hingewiesen habe, obwohl Gott sich natürlich darüber im Klaren ist, dass der Mensch gentechnologisch die Arten und die Eigenschaften ausgewählt hat, die ihm wichtig und wertvoll erscheinen, hat Gott nie irgendetwas Kritisches dazu gesagt. Das ist für mich ein Aspekt, zumindest anzunehmen, wenn Gott es damals toleriert hat, dann kann ich davon ausgehen, dass er es heute auch in einer gewissen Weise zumindest toleriert, wenn auch nicht immer gut heißt. Jetzt könnten wir dagegen den Einwand erheben, haben wir auch getan, dass es etwas prinzipiell anderes ist, was heute betrieben wird und was durch Züchtung betrieben worden ist. Das wird allerdings schwer zu begründen sein, weil etwas prinzipiell anderes ist es eigentlich nicht. Denn prinzipiell, da müssen wir sagen, wo ist dann der große Unterschied? Der Unterschied ist eigentlich nur der Vorgehensweise. Züchtung geht über Jahrhunderte hinweg und nimmt die Mutationen auf, die durch Zufall entstehen, durch radioaktive Strahlung, durch Missgeburten und so weiter und versucht, die weiterzuentwickeln. Heute versucht man das bewusst, das heißt schneller zu machen. Aber das Prinzip ist ziemlich das gleiche. Auch wenn ihr jetzt vielleicht den Eindruck habt, ja, heute schafft man vielleicht was ganz Neues. Das ist ein Irrtum. Auch Gentechnologen heute können nur die Eigenschaften nehmen, die schon vorhanden sind und mischen die neu. Es gibt keinen Gentechnologen, der kann hin sagen, jetzt konstruiere ich mal ein neues Lebewesen. Jetzt nehme ich einfach die Basen und die packe ich zusammen zu einer neuen DNS und dann gibt es ein ganz neues Lebewesen. Das geht gar nicht. Kann heute kein Gentechnologe, wird man in der Zukunft wahrscheinlich auch nicht können, zumindest in absehbarer nicht. Und das, was man macht, wir nehmen die vorhandene Erbinformation und versuchen, die neu zu mischen und miteinander auszutauschen. Also genau das, was man früher durch Züchtung auch getan hat, nur etwas zielgerichteter, etwas schneller. Und auch, das ist das sicherlich, das ist etwas Neues, manches Mal auch von einer Art auf die nächste. Durch Züchtung konnte man das innerhalb einer Art machen, nur mit wenigen Grenzen überschreiten, wie bei Esel und Pferd. Da konnte man ja die Gene auch austauschen, obwohl es jetzt zwei verschiedene Arten handelt. Da hat man eben das Maultier, was ja jetzt allerdings unfruchtbar ist und sich dann nicht weiterentwickeln konnte. Aber da hat man das auch versucht, über eine Art hinaus zu machen. Aber sonst meistens innerhalb einer Art. Jetzt kann man auch über die Artgrenzen hinaus solche Züchtungen vornehmen. Das ist hier ein Beispiel, das wir gestern noch genannt haben, das ist das Insulin. Denn ein Bakterium ist natürlich was anderes als ein Mensch. Und die gehören nicht zur selben Art, aber man hat eine Eigenschaft, nämlich dass die Produktion von Insulin, Erbeigenschaft rausgenommen, eingepflanzt in ein Bakterium, das produziert Insulin. Das, wobei wir gestern stehen geblieben sind, war dann die Frage, was wird uns denn alles durch die Gentechnologie versprochen? Also welche sind die Verheißungen, die uns die Gentechnologie gibt? Wir könnten auch anders fragen, mit welcher Begründung wird denn heute Gentechnologie vorangetrieben? Warum sagen die Leute, das ist so toll, dass wir das machen müssen? Und diese Argumente müssen wir erstmal anhören, um dann auch entscheiden zu können, sind die stichhaltig, überzeugen die uns oder nicht? Und gestern haben wir einige schon genannt, die könnt ihr auch gerade nochmal wiederholen. Was waren da für Gründe, die wir genannt haben? Was spricht für den Einsatz von Gentechnologie? Ja. Genau. Schmerzen, Leiden, Krankheiten sollen durch Gentechnologie bekämpft oder sogar besiegt werden. Ja, was noch? Langfristiges, längeres Leben durch die Gesundheit, aber indem man auch versucht, generell, es gibt ja in jeder menschlichen Zelle ein Selbstmordprogramm. Ab einer bestimmten Teilung, dann mordet sich die Zelle selbst. Das muss auch so sein. Unser Körper wird ja ständig erneuert, sonst würden die alten Zellen ja nie verschwinden. Das heißt, da gibt es auch ein Selbstmordprogramm. Man macht das an verschiedenen Dingen fest, wissenschaftlich erforscht. Eine sind die sogenannten Telomere, die es in einer jeden Zelle gibt, die sich bei jeder Zellteilung verkürzen und so. Das ist aber eine längere Geschichte. Generell, man versucht auch dadurch Gentechnologie die Lebensdauer zu verlängern. Ja, Hans. Genau. Da hatten wir auch gestern, waren wir dabei, und da habe ich ja erwähnt, wie man das macht. Resistent gegen Schadstoffe, gegen Kälte, höhere, also dass man mehr produzieren kann, oder dass die auch wachsen in Gegenden, die bisher noch unwirtlich waren, wo man gar nichts anbauen konnte. Also kämpfen gegen den Hunger in der Welt. Was noch? Ja, das ist ja durchaus eine Verheißung, wo auch einige mit geworben werden um uns herum. Und wir dürfen keine Illusionen verfallen. Heute gibt es Menschen schon, die zigtausend, zehntausende von Euros investieren, um schöner zu sein. Nicht? Also das heißt in der Schönheitsfarbe beispielsweise. Oder indem ich mir Fett absaugen lasse. Oder indem ich mir, das wäre jetzt für mich in Frage, Haarverpflanzungen vornehme, nicht? Damit ich hier wieder schön volles Haar bekomme. Diese sogenannten Schönheitsoperationen. Oder eben auch bestimmte Sportarten, die gar nicht darauf ausgesehen, dass ich körperlich fit bin, sondern dass ich schöne Muskeln habe, nicht? Bodybuilding, schöne Muskeln habe, die ich präsentieren kann, zu zeigen. Da merken wir, so etwas verspricht die Gentechnologie viel billiger und viel einfacher und viel besser zu machen. Und das wird, wenn es einmal so weit erforscht ist, wird ein Riesengeschäft werden. Und wir müssen uns auch ehrlich fragen, das habe ich ja gestern gesagt, mit Schönheit, Klugheit, Fitness, da müssen wir uns fragen, würden nicht viele unserer Zeitgenossen, wenn das einmal möglich ist, an ihren Kindern auch herummanipulieren lassen, damit sie das erreichen? Vielleicht die ehrliche Frage einmal, wie sieht das aus? Ihr seid jetzt mal nicht gläubig, den Glauben lassen wir mal draußen vor. Jetzt sagt man euch hier mit einer gentechnologischen Operation, bevor euer Kind da, wir mixen das hier an in dem Reagenzglas und dann überprüfen wir das und da tauschen wir so ein paar Gene aus und dann ist das hinterher schön und intelligent und langlebig. Ja, und das kostet euch für, das kommt erst später. Ja, ja, ich meine, aber die Kritik kommt erst später. Ich versuche hier erstmal hier als Werbemanager zu sprechen für die Gentechnologie. Ne? Also, genau, richtig, ja. Biotech-Firma Michael Kotsch, ne, bietet an genetisch verbesserte Embryos. Also, so, ne, dabei. Jetzt biete ich euch das an, und zwar ganz günstig, sagen wir mal 5000 Euro. Da habt ihr jetzt ein genetisch verbessertes Lebewesen, ne, also Menschen. Der wird eingepflanzt, wächst dann wunderbar. Würdet ihr den kaufen, würdet ihr das in Anspruch nehmen? Ich sage ja bewusst als Nicht-Christ, ne? Als Nicht-Christ würde ich auch die Frage stellen, warum eigentlich nicht? Beides natürlich nicht, ne? Dann hat der Umsatz gesteigert wird, genau. Möglichst noch ein paar Kinder mehr gleich, ne? Ja, also als Nicht-Christ würden wir ja die Frage stellen, warum denn eigentlich nicht? Das ist doch toll. Mein Kind wird nicht krank. Ich meine, ihr, wenn ihr Eltern seid und ihr Kind habt, das ist ja schlimm, wenn Kinder krank werden oder wenn sie meinetwegen ihr Leben lang schon alleine eine Brille tragen müssen, wie ich das jetzt tue. Nicht? Ich finde das, ich meine, inzwischen habe ich mich daran gewöhnt, trage sie schon ein paar Jahrzehnte, aber sonst generell, ich finde das doch auch schöner ohne Brille. Oder stellt euch mal vor, die haben irgendwelchen anderen Defekt. Das wäre doch meinetwegen, das, was ich auch habe, so eine Skoliose, nicht? Das nennt sich ja so eine Wirbelsäulenverkrümmung, wäre ja viel besser ohne, nicht? So etwas auszukommen. Und wenn man das genetisch schon verändern könnte, warum nicht? Oder wie viel Mühe ich gehabt habe, Griechisch und Hebräisch zu lernen. Dann, wenn es da so einen kleinen Klick gäbe, zack, sprachbegabt, doppelt so gut lernen können. Das ist natürlich jetzt alles Fantasie noch, nicht? Aber das ist ja das, womit argumentiert wird. Warum eigentlich nicht?
Und ich kann auch.
Genau. Das Geld, was ich jetzt 5.000 ausgebe, die habe ich hinterher schnell wieder drin. Also, und auch für Nachhilfeunterricht für meine Schüler, für Kinder, ne? Spare ich auch schon wieder. Oder wenn sie kürzere Zeit studieren. Ganz genau. Also das heißt, wenn ich jetzt nur noch dazu, eben, ja. Wir merken, das lohnt sich aus der ganzen Bandbreite, ne? Das lohnt sich für uns, für die Kinder und für unser Portemonnaie noch. Ja. Und da müssen wir sagen, was spricht dagegen? Und ich kann euch garantieren, wenn das einmal serienreif wird, so etwas, natürlich werden die Leute das kaufen. Natürlich wird es dann keine ethischen Bedenken geben, das zu tun. So war das bisher immer. Wenn es irgendeine Technik gab, die einen materiellen, äußerlichen Vorteil hatte, dann hat man die eingesetzt, egal, was sonst noch dagegen gesprochen hat. Wenn es mir einen Lebensvorteil gibt, wie ich sehe, dann werden alle anderen Dinge in den Hintergrund gestellt. Das ist ja auch das, was bei der Diskussion um die Abtreibung im Mittelpunkt steht. Meine Lebensqualität wird beeinträchtigt. Es ist möglich, diese Lebensqualität zu steigern, indem ich diesen Zellhaufen da in meinem Leib raushole. Also mache ich das. Was möglich ist zu tun. Und was mir irgendwie einen selbst nur kleinen Vorteil an Lebensqualität bringt, aus meiner Sicht, das wird auch getan. Und so ist es nur eine Frage der Zeit. Zuerst wird das kommen in den USA. Weil da sind die Regeln ein bisschen freier. In Deutschland diskutiert man erst endlos, ehe man so etwas zulässt. Und wenn in der USA das dann 5, 6, 10 Jahre gelaufen ist und die ersten Kinder geboren sind und man merkt, wie toll die lernen, dann wird man in Deutschland sagen, wir können uns doch nicht dem abkoppeln. Wir sind ja nicht mehr wettbewerbsfähig. Also wir müssen unser Gesetz aufheben, wir müssen das auch zulassen. Dann wird man erstmal so bei den Embryonalzellen sagen, okay, die dürfen bei uns nicht gemixt werden, aber die dürfen importiert werden. Und dann darf man sagen, ja, in den USA darf die Behandlung gemacht werden und die dürfen hier gebären. Und wenn man das eine Zeit lang gemacht hat, dann wird man das in Deutschland auch tun. So läuft das normal. Und so wird das auch in diesem Fall laufen. Denn das merkt man schon an der jetzigen Diskussion. Es ist, hat gar keiner das Interesse daran, irgendwelche ethischen Maßstäbe durchzusetzen, sondern es geht nur darum, wie können wir unser schlechtes Gewissen noch vereinbaren mit den Forderungen der Wirtschaft oder Wissenschaft. Und das ist dann immer noch eine Frage, irgendwann haben wir uns daran gewöhnt, dann haben wir kein schlechtes Gewissen mehr, dann gehen wir noch ein Stückchen weiter. So wie das natürlich Quatsch ist, zum Beispiel in dieser Embryonenforschung, also mit diesen embryonalen Stammzellen, einfach zu sagen, entweder sagt man, das dürfen wir oder dürfen wir nicht. Dann sagt man so einen Kompromiss, na dann nehmen wir halt die schon gemacht sind. Also das heißt, darf ich einen Banküberfall machen oder nicht, von dem Geld profitieren? Ich darf nur von dem Geld profitieren, von den Banken, die schon überfallen sind. Und das ist dann nicht mehr straffällig. Dann merkt man, was ist das für eine Argumentation, ne? Entweder ist es schlecht, eine Bank zu überfallen, dann ist es egal, ob die Bank schon überfallen worden ist oder ob ich sie erst noch vorhabe zu überfallen, sondern dann ist es generell falsch oder ist es generell gut. Und wenn es generell gut ist, ja, dann sollen wir die heute doch auch machen. Und wenn es generell falsch ist, dann darf ich doch nicht von den Verbrechen der anderen, die in Deutschland verboten sind, profitieren. Und dann merkt man, das ist so eine halbe Argumentation. So, man hängt dazwischen, deshalb unbefriedigend, und diese Lösung wird auch nicht lange existieren. Die wird 2, 3, 5 Jahre vielleicht existieren, dann wird sie aufgehoben. Jetzt sind ja schon Wissenschaftler, die beschweren sich. Und sie sagen, das ist doch unlogisch, das ist auch unlogisch. Also von daher, das geht natürlich weiter. Das muss auch nicht generell schlecht sein. Wir sind ja noch nicht bei der Beurteilung. Sondern wir müssen uns einfach sagen, diese Argumentation ist nicht haltbar auf Dauer, wird sich deshalb auflösen. Also, stärkere, klügere, schönere Menschen. Das ist, womit geworben wird. Womit wird noch geworben? Mehr Lebensmittel, weniger Hunger, weniger Krankheiten, weniger Leiden, hübschere, stärkere, schönere Menschen. Was noch? Genau. Wir entlasten die Umwelt dadurch. Das ist doch was, das Argument für die Öko-Freaks, nicht? Zu sagen, keine Spritzmittel mehr in der Umwelt. Das würden die Wirtschaftsleute jetzt sagen, aber den Wirtschaftsleuten würde man entgegenhalten, ja, da muss Bayer halt rechtzeitig in die gentechnologisch veränderten Pflanzenzüchtung einsteigen, dann können sie ja ihr Geld wieder einfordern durch die teureren Saatdünger, die Saaten, die sie verkaufen. Ne? Also das heißt einfach dann, diese Pflanzen, die sind halt ein bisschen teurer, dadurch gewinnt man wieder, da muss man auch ja dann hinterher nicht mehr viel Forschung investieren, die muss man bloß noch vermehren, keine großen Produktionskosten, dann kann man dadurch wieder Gewinne einfahren und auch Leute einstellen. Und wir bräuchten auch weniger Dünger. Das würde natürlich auch jetzt Bayer und Höchst und sowas betreffen. Denn man kann gentechnologisch so verändern, es gibt sogenannte Leguminosen. Das sind Pflanzen, die können den Stickstoff aus der Luft absorbieren und dann für den eigenen Wachstum benutzen. Das können aber die wenigsten Pflanzen. Es sind einige wenige so Linsen und solche Sachen, die können so etwas. Raps, glaube ich, auch. Und jetzt will man diese Eigenschaft auf andere Pflanzen übertragen und in dem Dünger, der meiste Dünger ist eben Stickstoffdünger. Also da sind noch ein paar andere Sachen drin, Nitrat und also etwas. Aber hier, Stickstoffdünger ist sehr wichtig. Und dann sagt man, können wir den ganz einsparen. Grundwasser wird weniger belastet, kostet viel weniger. Wenn wir das bei den Pflanzen einbauen können, dann können sie das gleich aus der Luft herausziehen, den Stickstoff. Das wäre eine gute Möglichkeit. Da, also das forscht man auch dran. Das ist jetzt nicht meine Idee, nur das forscht man dran. Das ist also regelrecht ein Vorhaben, was man in dieser Hinsicht hat. Auch das ist ein Versprechen. Also weniger Belastung, weniger Kosten, bessere Umwelt, das sind Versprechen, die uns damit gegeben werden. Welche Versprechen gibt es denn noch? Beispielsweise wird es eingesetzt, und da ist man heute schon dabei, für den Umweltschutz direkt. Nämlich Bakterien, gentechnologisch veränderte Bakterien, werden eingesetzt zur Abfallbeseitigung. Mikroorganismen zersetzen schädliche Abfälle beispielsweise in Klärwerken. Ganz bewusst werden die dort eingesetzt, reingeschüttet, damit sie schneller die Sachen zersetzen und das hinterher in biologisch ungefährliche Stoffe sind, die dann entlassen werden. Das ist eben ein ganz interessanter Faktor, ganz genau. Es gibt nämlich Bakterien, die hat man so entwickelt, also das gibt es auch bei einigen Bakterien, freilebenden, aber die hat man jetzt in diese neue Bakterien eingepflanzt, die können Schweröl oder eben dann Rohöl zersetzen in ungefährliche organische Substanzen. Und dann will man das einsetzen, zum Beispiel bei Ölpest oder wenn Öl ausgelaufen ist. Meinetwegen, dann brauchst du nicht mehr das ganze Erdreich auszubaggern, du schüttest da ein paar Reagenzgläser Bakterien aus und die fressen das ganze Öl auf, zersetzen das in farblose organische Stoffe und dann ist was beseitigt. Und ich stelle dir vor, bei mir, ein Tanker ist noch ausgekippt, nicht? Und dann zack, zack, schüttest du das aus. Problem ist bisher noch, die sind sehr empfindlich, diese Bakterien, auch da, wo das Öl sich verbreitet, dann sind da jetzt da mal ein Klecks und da ist ein Klecks, das ist keine ununterbrochene Sache, das heißt, jetzt gehen die Bakterien, schwimmen aber nicht übers Wasser zum nächsten Ölflecken, sondern sind da nur in einem. Also bisher ist das noch nicht ganz so vervollkommnet, aber das ist ein Ziel, was man damit hat. Aufarbeitung von Erdöl mit Bakterien. Problem dabei natürlich auch nur noch, was ist, wenn diese Bakterien mal frei werden, mal wild werden oder so, ne? Stellt euch mal vor, dann eine Benzin, also eine Tankstelle will die andere sabotieren. Ne? Dann schütten sie da in deren Tank ein paar den Bakterien rein, ne? So, und dann, ja, dann wollen die Leute tanken und dann kommt da hier nur irgendwas anderes raus, aber es funktioniert nicht mehr, alles zersetzt nur noch. Ne? Oder so, keine Ahnung, welche Auswirkungen das dann hat. Ne? Also dann merken wir natürlich, das ist noch ein bisschen unsicher, aber zumindest man forscht daran, man arbeitet daran. Man benutzt die auch beispielsweise heute zur Aufbereitung von biologischer Schädlingsbekämpfung. Also wenn das schon nicht das Gen in dem Organismus mit drin ist, dann versucht man den Käfer so umzugestalten, dass sie jetzt alle Schädlinge auffressen. Oder meinetwegen Raupen. Ne? Ich züchte jetzt dann Raupen mit einer genetischen Veränderung, die fressen jetzt alle Bakterien auf, die da an den Grashalmen dran sitzen. Irgendwie sowas. Also zu gehen. Man benutzt sie auch zur Abfallaufbereitung, nicht nur bei Ölabfällen, sondern zum Beispiel auch bei Schwermetallen. Es gibt nämlich Bakterien, die mögen irgendwie, warum auch immer, Schwermetalle wie Cadmium, Blei oder sonst irgendetwas. Das heißt, die schütte ich nun aus, die fressen das alle auf und hinterher muss ich nur noch diese Bakterien wieder rausbekommen. Kann ich ausschwemmen oder so und dann ist in diesen Bakterien der Schwermetall ganz hoch konzentriert und die kann ich dann als Sondermüll irgendwie entsorgen und dann spare ich sehr viel Geld, als wenn ich durch chemische oder physikalische Vorgänge das Schwermetall aus dem kontaminierten Erdreich oder sowas herausholen muss. Diese selbe Eigenschaft von bestimmten Bakterien will man auch zum Bergbau benutzen. Es gibt erste Versuche mit Kupfer. Es gibt nämlich Bakterien, die sind irgendwie wild auf Kupfer und die binden Kupfer an sich. Da hat man Versuche gemacht, dass man sehr viel, also in einer wässrigen Lösung, diese Bakterien ausschüttet über einer geologischen Formation, in der man sagt, da ist in dem Erdreich, in der Felsenformation, ist Kupfer drin. Aber in so geringem Maße, dass es sich nicht lohnt, das alles aufzugraben und auszuschmelzen, viel zu teuer, dann schüttet man die da rein Und dann ist es so, die binden natürlich sehr wenig an sich. Ein paar Moleküle binden die nur an sich. Aber wenn man in einer großen Menge die dadurch sickern lässt, dann kann man sie unten wieder auffangen durch das Grundwasser, abpumpen. Und die dann dazu bringen, muss man natürlich nur noch, dass sie das wieder ausspucken, das Kupfer. Ne? So. Und dann schickt man sie wieder drauf. Und so könnte man rein theoretisch, noch ist das sehr aufwendig, weil man eben nicht genügend Bakterien hat, das noch nicht industrialisiert ist, aber so hofft man, Kupferlager abbauen zu können, wo sehr wenig Kupfer drin ist, die sich bisher nicht lohnt, weil der Aufwand zu groß ist. Aber wenn irgendwann mal die bisherigen Kupferlager erschöpft sind, dann ist man auch angewiesen auf diese geringeren Konzentrationen. Und dann könnte man das rein theoretisch so machen. Also auch das ist eine Verheißung der Gentechnologie. So können wir das machen. Natürlich in der Behandlung der Menschen ist das in vielfältiger Weise, wie gesagt, die Kinder werden mitbestimmt, die Erwachsenen werden verändert. Man unterscheidet im Allgemeinen zwischen der Somatherapie und der Keimbahntherapie. Keimbahntherapie heißt, dass in der menschlichen Eizelle oder Samenzelle, da wird die Erbinformation verändert. Somatherapie heißt, an den fertigen Menschen werden einzelne Zellen gentechnisch verändert. Was ist denn der Vorteil der Keimbahntherapie? Wenn ich Eizelle und Samenzelle oder eins von beiden genetisch verändere, was ist der Vorteil dieser Theorie? Genau, von vornherein vermeide ich das. Noch ein Vorteil. Ja, einfach ein ökonomischer. Ich muss bloß eine einzige Zelle verändern. Und diese einzige Zelle, die vervielfältigt sich.